Deutschlands Showregisseur Nummer 1 lässt alle Puppen tanzen.
Ein Psychospiel mit Schock.
Das neue Meisterwerk eines deutschen Spitzenregisseurs.
Ein Wirbel der guten Laune.
Ein Film reich an Atmosphäre und Eigenart. Ein Meisterwerk.
Demnächst in diesem Theater.
Eine neue Folge von der Rückblende mit Daniel, das bin ich. Und natürlich Marius ist auch mit dabei. Hallo, grüß dich.
Hi Daniel, grüß dich.
Und heute etwas anders als angekündigt, aus gutem Grund. Wir haben nämlich das letzte Mal behauptet, wir sprechen das nächste Mal über der Mann mit der Todeskralle. Aufgeschoben ist nicht aufgehoben, das machen wir auf jeden Fall das nächste Mal. Wir haben aber auch gesagt, wir wollen, wie schon im letzten Jahr, es wieder so machen, dass wir zu Weihnachten uns vielleicht irgendwas raussuchen, was so im weitesten Sinne auch irgendwie weihnachtlich ist. Und ja, jetzt sind wir so ein bisschen schon in den Dezember hineingerutscht mit der letzten Folge, haben etwas länger gebraucht bis zur Veröffentlichung und haben dann gesagt, naja gut, dann müssen wir jetzt eine kleine Planänderung machen, denn einerseits, es geht heute um Loriot und wenn man da natürlich vor allem an den Opa Hoppenstedt denkt, ne, für mich ist das dann direkt auch irgendwie so ein Weihnachtsthema. Und dann ist ja dieses Jahr auch ein ganz besonderes Loriot-Jahr.
Richtig, denn das hat der eine oder andere ja vielleicht mitbekommen, ne, im November dieses Jahres wäre Loriot 100 Jahre alt geworden. Und das hat ja auch dann die ARD zum Beispiel nochmal zum Anlass genommen, da nochmal eine spezielle Geburtstagssendung auszustrahlen, wo nochmal Weggefährten und auch ja Komiker von heute zu Wort gekommen sind und das nochmal alles ein bisschen eingeordnet haben, die Karriere Revue passiert haben lassen. Und insofern noch ein Anlass mehr, sich auch von unserer Seite mal dem Schaffen und Wirken Loriots ein bisschen näher zu widmen.
Genau, und außerdem, weil es ja auch jetzt ein bisschen auf das Jahresende 2023 gerade zugeht, haben wir gesagt, wollen auch die Gelegenheit nutzen, so ein bisschen einen ja, persönlichen Jahresrückblick natürlich bezogen auf den klassischen Film zu machen. So, was kann das bedeuten? Unsere Filme liegen ja länger zurück als das letzte Jahr, aber was ist da passiert bei den Sendern? Welche haben da eine besondere Arbeit gemacht? Was gibt's rund um Blu-ray-Veröffentlichungen, vielleicht was uns besonders aufgefallen ist? Was sind aber auch so neue oder Wiederentdeckungen gewesen, die wir persönlich gemacht haben, dazu dann nach unserer Loriot-Besprechung mehr, wer jetzt sagt, dafür interessiere ich mich speziell, Loriot brauche ich gerade nicht. Wenn ich dran denke, mache ich dann auch nochmal den Timecode in den Beschreibungstext. Dann kann man also auch dahin springen. Loslegen wollen wir aber mit Loriot. Und Loriots Karriere ging ja nicht beim Film los. Wir haben gesagt, wir hängen es heute so ein bisschen vor allem an Papa Ante Portas, dem Film von 1991, auf. Da werden wir also später im Besonderen darüber sprechen, aber auch über seinen ersten Kinofilm. Aber ja, los ging es beim Fernsehen, ne?
Richtig, und das ist ja möglicherweise, da kommen wir ja vielleicht auch noch später zu, vielleicht sogar das Medium, womit man ihn im Rückblick auch noch mal mehr verbindet als mit dem Kino. Aber bevor es zu diesem Medium TV kam, haben seine Anfänge sich ja sogar in Zeitschriftsmagazinen abgespielt, für die er nämlich Cartoonist war, unter anderem für den Stern. Und später hat er auch so ganz beliebte Zeichentrickfiguren wie Wum und Wendelin geschaffen. Und in seinen Sketchen spielten ja Zeichentrickfiguren und Zeichentrickszenen auch immer eine Rolle, kommen wir auch noch zu. Aber was ganz interessant war, das kam auch in dieser 100-Jahre-Sondersendung zum Ausdruck. Und wenn man sich die Biografie von Loriot anschaut, da ist es auch erwähnt. Im Rückblick denkt man ja, Loriot eigentlich allgemein anerkannt. Kann man sich gar nicht vorstellen, dass der mal irgendwie in der breiten Bevölkerung mal auf Kritik gestoßen ist. Und bei diesen Cartoons war das aber ganz interessant. Da hat er dann zum Beispiel so Cartoons gezeichnet, wo dann Menschen und Hunde die Rollen getauscht haben, also die Hunde quasi über die Menschen herrschen. Und das hat damals in der Nachkriegszeit manche noch ganz übel aufgestoßen. Also hat es bitterböse Leserbriefe gegeben, also wie man doch den Homo sapiens also derart herabwürdigen könnte. Also das wäre wirklich jenseits aller guten Geschmäcker und wurde mehrfach dann auch dem Stern angetragen, also diese Serie doch bitte zu beenden. Und dann hat man es auch irgendwann getan. Aber das fand ich im Rückblick irgendwie total interessant, weil man ja, wie gesagt, heute sich gar nicht mehr vorstellen kann, dass es irgendwie nicht ankommt bei den Leuten, ne? Und da wirklich, ja, wie gesagt, ganz, ganz bitterböse Briefe. Ja, und womit man ihn vielleicht auch gar nicht mehr so in Verbindung setzt, so als Schauspieler, ne? Vor seinem TV-Durchbruch quasi, ne? Also klar, dass er später natürlich Schauspieler war, das sehen wir schon an unserem heutigen Film, aber so diese Filmkarriere vor der TV-Karriere, die hat man, glaube ich, auch nicht mehr so auf dem Schirm.
Und hat er ja, stimmt. Insofern habe ich vielleicht jetzt auch falsch eingeleitet, weil es gab so einige Engagements auch schon beim Film, aber da ist er nicht bekannt gewesen. Ne? Nee, also es waren absolut. Wirklich kleinere Dinger, oder?
Total. Also wenn man sich die Filme auch heute anguckt, das sind dann häufig wirklich Kleinstrollen oder bessere Statistenrollen, sodass man, wenn man sich den Film anguckt, schon durchaus aufmerksam dabei sein muss, um dann den Auftritt überhaupt mitzubekommen. Und das waren aber dann doch Titel, die heute noch so ihren Stellenwert haben, mehr oder weniger. Also vor allem im Kriegsfilm war er da sehr aktiv. Also deutsche Beiträge wie Haie und kleine Fische und vor allem natürlich Die Brücke von Bernhard Wicki. Aber er hat auch sogar einen kleinen Part in diesem, ja, Hollywood-Kriegsfilm-Klassiker allererster Güte, nämlich Der längste Tag, wo ja so ein wahnwitziges Ensemble auch dabei war. Und da hat er sogar auch eine kleine Rolle gehabt. Also das ist auch nochmal so vielleicht so eine ganz interessante Fußnote in Loriots Karriere. Und dann, ich glaube, so ein wichtiger Wegbereiter dann für seinen späteren großen Erfolg war dann auch schon die Reihe Cartoon, die von 1967 bis 1972 ausgestrahlt wurde. Und da war zunächst so die Idee, dass Loriot quasi so internationale Zeichentrick-Szenen und Filme anmoderiert und die so ein bisschen ironisch anpreist. Und das ist dann so im Laufe der Zeit, hat das dann so eine Entwicklung genommen, dieses Format. Und da wurden dann auch so, schon so eigene Sketche mit eingebaut. Und er saß auch schon auf einem Sofa, wie wir das ja später bei seinem berühmten Sketchformat dann ja auch schon kennen. Aber es war nicht grün, sondern damals noch rot.
Ja, also, und vielleicht auch wirklich ein rückblickend wichtiges Element, dass er diese Zwischenmoderation da hatte, die eigentlich eine absolute Nebensächlichkeit waren, wo er sich aber vielleicht auch so ein bisschen ausprobiert hat und man plötzlich gemerkt hat, Mensch, vor der Kamera funktioniert das ja auch, weil, ne, du sagst ja auch, also es war erstmal der totale Schwerpunkt auf diese Cartoons und da war jetzt erstmal nicht absehbar, dass er da auch noch so eine prominente Rolle einnehmen würde, wo man ihn on-screen oder televised sieht, ne?
Ja, absolut. Und vielleicht auch so, dass man das, weil es da eben funktioniert hat, sich auch überlegt hat, okay, das ist vielleicht auch ein Element, um die eigenen Sketche sozusagen oder die eigenen Einspieler anzumoderieren und nicht nur irgendwelche Fremde. Also, dass man das auch sozusagen für das spätere Hauptwerk dann beibehalten hat. Und ein weiterer wichtiger Baustein oder Schritt dann zu dem großen Erfolg war dann die einmalige Sendung Loriots Telekabinett. Die wurde 1974 ausgestrahlt und die, sagt man so im Rückblick, war so eine Art Blaupause dann für das folgende Schaffen, dass ja dann auch insbesondere die Reihe Loriot 1 bis 6 beinhaltete, von 1976 bis 1978 ausgestrahlt. Und das ist ja so ein bisschen so das Schaffen, womit man ihn wahrscheinlich sogar heute in erster Linie in Verbindung bringt. Das war ja dann so eine Mischung aus Sketchen und Zeichentrick-Einspielern. Und da gab es dann eben das grüne Sofa, von dem er dann diese Sketche anmoderiert hat. Und man muss sagen, viele Elemente aus dieser Sendereihe, die haben heute einen absoluten Kultstatus. Und ja, wie ich im Grunde schon gesagt habe, werden wahrscheinlich sogar in erster Linie mit Loriot verbunden. Und viele Zitate aus dieser Reihe sind ja auch zu geflügelten Worten geworden. Ne? Ich sag nur, früher war mehr Lametta. Das sind ja so Sätze, die wirklich immer wieder gern zitiert werden und wo man auch den Eindruck hat, da können immer noch weite Teile der Bevölkerung irgendwie was mit anfangen. Das ist ja jetzt auch nicht immer so gesagt. Und wofür stehen diese Sketche? Ich finde, das ist einfach auch immer so ein absolut herrliches Ausschlachten von so Alltagsbanalitäten. Ne? Da hat er ein wahnsinnig gutes Auge für, kannte, glaube ich, so die Deutschen und ihre Marotten unheimlich gut. Und das kann man sich eben auch noch Jahrzehnte später anschauen. Und da wollen wir vielleicht an der Stelle mal so ein paar Beispiele rauspicken, ohne jetzt diese genannten Sketche dann jetzt von vorne bis hinten nacherzählen zu wollen. Ich glaube, das würde uns auch nicht gut gelingen. Da soll man sich dann, glaube ich, besser die Originale angucken. Hat da weitaus mehr Spaß dran. Aber vielleicht wieder mal so ein paar kleine Highlights rauspicken. Über eins haben wir, glaube ich, am Rande sogar schon mal gesprochen, als in unserer Folge der rosa-rote Panther. Da hatten wir uns so ein bisschen gefragt, so, ja, dieser Peter Sellers-Humor, gab es den überhaupt so in Deutschland? Gab es da so ein Äquivalent? Und dann haben wir nach Überlegen gedacht, ja, vielleicht ansatzweise Loriot ab und an schon mal, ne? Nicht jetzt im Hauptsächlichen, aber ab und an. Und da haben wir auch schon an diesen Sketch der Zimmerverwüstung beziehungsweise das Bild hängt schief gesprochen, ne? Wo er ja eben in so einem Wartezimmer sitzt und dann ein schief hängendes Bild sieht und dann so eine Marotte hat, oh, gibt es ja auch, glaube ich, viele in unserer Gesellschaft, die dann das nicht so ertragen können und dann dieses Bild dann ja gerade machen möchte. Und dann gibt es eben so eine Verkettung unglücklicher Umstände und bin weniger
am Ende. Am Ende ist alles schief und krumm und
nicht nur das Bild. Das Wartezimmer ein reines Chaos, ja.
Ja, aber das ist auch das Spannende an diesem Sketch, weil der passt ja wirklich auch im Prinzip zu diesem Slapstick-Humor, den man eben auch bei Clouseau und Co. Peter Sellers häufiger sieht, und das Bild hängt schief ist für mich auch so ein Sketch, der ja absoluter Liebling auch ist, wobei der eben, und das sagt dann auch schon wieder was aus, das ist so eine Farbe von Loriot, er kann nämlich auch so voll auf die 12 Humor, es ist aber gar nicht so vielleicht ja das idealtypische Beispiel für diese Sketche, wo es dann auch um viel um Sprache geht und um feinere Beobachtungen, wie, sage ich mal so, das deutsche Spießbürgertum sich so verhält. Und das zu überspitzen, das findet man in dem Gag ja gar nicht, ne? Und das zeigt aber auch so eine Vielfalt, die es da einfach gab.
Ja, das definitiv. Und aus dieser Kategorie passt eigentlich nicht ganz so rein. Ist auch noch der nächste Sketch, den ich mir notiert habe. Weiß jetzt auch gar nicht, ob der so bekannt ist, aber ich finde, auch obwohl er total banal ist, irgendwie immer wieder lustig. Das ist der Sketch Leibesvisitation, wo er da eben im Flughafen ja in so eine Leibesvisitation gerät und dann ja eben besonders kitzlig ist und dann so ganz komisch kichert und lacht und dann ja vor diesem Beamten wegläuft und der folgt ihm durch das ganze Flughafengelände, ich glaube, bis auf so Rollfeld und versucht ihn immer wieder, ja, diese Leibesvisitation durchzuziehen, und der kichert nur so vor sich hin. Es wird gefühlt irgendwie total blöd, irgendwie könnte man auch sagen, aber ich finde es irgendwie ja einfach wie genial und ja, fällt eben auch noch in diese erste Kategorie, wo man sagt, okay, das ist jetzt nicht so dieser auf der Dialogebene intelligent austarierte Sketch, aber ja, ebenso herrlich.
Ja, und ich finde das auch ganz, ganz nett, dass du dann noch ein Beispiel gesucht hast, wo du sagst, hat man vielleicht gar nicht so oft gesehen, weil so diese ganzen Loriot-Sketche, das kommt halt auch natürlich jedes Jahr, ne? Gerade in der Weihnachtszeit wird das wieder viel gesendet. Und mir geht es da mittlerweile so, die großen Klassiker, die sind natürlich auch zu Recht Klassiker, aber die sind halt auch so oft zitiert, dass ich mich dann schon freue, wenn man mal wieder einen sieht, den man nicht so oft gesehen hat, weil da ist auch, also das durchweg gutes Material. Und es gibt ja gar nicht so viel von Loriot. Also es gibt nicht so viele Episoden. Aber es gibt doch welche, die besonders oft gezeigt werden, oder Sketche, die besonders oft gezeigt werden. Aber auch einige, die man eigentlich gar nicht so oft sieht. Zumindest nicht, wenn jetzt ausgewählte Stücke in irgendwelchen Dokumentationen und Co. gezeigt werden.
Ja, genau. Das ist ja so ein häufiges Phänomen, dass dann eben aus einem gewissen Övre dann immer die gleichen Folgen hat man, vielleicht bei Herz und eine Seele auch mit dem Silvesterpunsch, ne, und vielleicht dann noch die Folge zu Karneval oder Besuch aus dem Osten, ne, und andere Folgen, die vielleicht genauso gut sind, die werden dann eben nicht mehr so oft gezeigt. Ja, absolut. Dann habe ich mir noch notiert, das ist auch so ein Favorit von mir, ja, ist vielleicht irgendwo so ein bisschen dazwischen, Salamo-Konzert, da hat er in einem Preisausschreiben eben von der Firma Salamo Tickets für ein klassisches Konzert gewonnen und sitzt dann da in der, ja, auf seinem Platz und hat so einen Drops im Mund, den er so sehr auffällig lutscht und dabei so schmatzt und dann erzählt jedem, der es wissen will und vor allem auch nicht wissen will, wie er jetzt an diese Karte gelangt ist über dieses Rätsel und was man da genau alles machen musste, und sorgt dann eben schnell für Verärgerung bei dem, ja, eben etwas versnobten Publikum, und er sitzt dann auch in der falschen Reihe und klettert dann von, weil er nicht außen rumgehen will, von einem Stuhl oder über einen Stuhl auf seinen eigentlichen Platz und bleibt dann da hängen. Dann fällt ihm zu allem Überfluss noch der Drops aus dem Mund und genau auf die Schulter von der von Evelyn Hamann gespielten Figur. Also das ist auch so eine Verkettung und ja, finde ich auch immer wieder sehr herrlich. Und dann jetzt vielleicht noch einer, der wahrscheinlich eher die Kategorie wahrscheinlich Klassiker gehört, würde ich sagen, ne? Denn der Vertreterbesuch.
Ja, natürlich. Ne? Das hat ja dann auch so die Zitate, die kann man dann schon fast mitsprechen. Ne? Abgezapft und original verkorkt von Paul Huber und Söhne. Ne?
Ja, fällt ja, glaube ich, in dem Sketch gefühlt auch irgendwie 12-mal dieser Satz, ne, bei jeder Gelegenheit. Und ist ja auch wirklich so, finde ich, so eine wunderbare Parodie so auf dieses diesen Vertretertypen. Ne? Kommt ja nicht nur von der Firma Heinzelmann, da ist ja auch das berühmte Zitat, es saugt und bläst der Heinzelmann, wo Mutti sonst nur saugen kann. Aber der ist, da bleibt es ja nicht, da kommt ja irgendwann noch ein Dritter mit irgendwelchen Versicherungen. Also ist ja wirklich Wahnsinn, dann macht sie da ihr Schnittchen und dann sitzt man da schön zusammen und trinkt einen Wein nach dem anderen. Also ja, auch wunderschön. Und dann auch noch einer aus der Kategorie Klassiker, glaube ich, Mutters Klavier. Und ja, ist ja auch so ein geflügeltes Wort, ne, dieses ein Klavier. Weil was passiert da? Da hat ja irgendwie die, glaube ich, Großmutter oder Tante, wie auch immer, jedenfalls wohnt in Massachusetts und hat eben dieses Klavier der Familie nach Deutschland geschickt und diesen Moment, wie es dann eben geliefert wird und man dann sich da über ganz doll freut, das soll dann festgehalten werden. Also habe ich mich auch so ein bisschen gewundert, so vor Jahrzehnten schon diese Einstellung, okay, wir inszenieren jetzt diesen Moment und halten das fest und teilen das mit der Familie. Ich meine, heute würde man sagen, gang und gäbe, da wird dann direkt das Handy gezückt, um dann vielleicht dann auch so ein Video zu schicken. Aber dass man damals dann schon so eine Denke hat und dann natürlich mit viel größerem Aufwand dann wirklich so ein Video dreht und das dann wieder verschickt, aber fand ich irgendwie ganz, ganz bemerkenswert. Mhm. Jedenfalls, da ist ja eben auch dann dieser Running Gig, dass dann mal eben das Familienoberhaupt sich dann auch schon so ein paar Sätze zurechtgelegt hat und so einen klaren Ablauf, wie dann dieses Kurzvideo sich darstellen soll. Und da geht natürlich bei der Aufnahme. Ähnlich wie bei dem Lotto-Gewinner, das ist jetzt so ein Beispiel, den wir jetzt, glaube ich, hier nicht mit in der Aufzählung haben, aber es ist ja auch so ein Klassiker, geht natürlich dann bei dieser Inszenierung einiges schief und das sorgt natürlich dann auch immer wieder für Erheiterung. Und dann, wo wir ja in unserer quasi Weihnachtsfolge sind, kommen wir natürlich auch um einen Sketch nicht drum rum und das ist wahrscheinlich auch einer dieser, die du gesagt hast, die man dann eben bei den Gelegenheiten auch immer wieder gerne zeigt und deswegen auch entsprechend oft gesehen hat, das ist natürlich Weihnachten bei Hoppenstedts.
Genau, wer ist einem da im Gedächtnis? Natürlich vor allem der Opa, ne, der spezielle Musikwünsche hat. Also am Anfang gibt es die weihnachtliche Musik, aber ich glaube, der kriegt nicht jemanden Plattenspieler dann geschenkt oder
ja,
was?
Ja, Plattenspieler oder auch eine Platte. Auf jeden Fall, wo dann dieser Militärmarsch oder was das da ist.
Ja, er setzt so, das dann durch.
Ja, ne? Genau. Und stapft dann so schön durch die Wohnung. Genau.
Das ist ja auch dieses ja, schöne Prinzip, wir haben schon gesagt, es geht dann immer so ein bisschen um Spießbürgertum oder man ist immer, also die Figuren sind oft um so eine Förmlichkeit bemüht und wir kennen das alle, das Weihnachtsfest soll also besonders schön sein und da soll dann eben auch noch ein Gedicht aufgesagt werden und. Ja, und je mehr sich die Figuren da vornehmen, desto mehr scheitert das natürlich alles. Und ich meine, das Gedicht gibt's noch, aber es wird dann ein bisschen simpel, ne?
Genau.
Zicke, zacke, Hühnerkacke.
Genau, die Vicky, die ja auch vorher dann irgendwie sich irgendwie die Augen zuhält und die Zunge rausstreckt bei jeder Gelegenheit, ne? Und ja, das ist schon wirklich sehr, sehr nette Familie, die da zusammengekommen ist und wo du auch gerade sagst, immer dieses Bemühen, es besonders schön zu machen, das kommt ja auch mal zum Ausdruck, weil, glaube ich, die Frau Hoppenstedt ja auch mal wieder zwischendurch sagt, und jetzt machen wir uns mal richtig gemütlich und dann kommt wieder irgendwie der Opa, der jetzt die Militärmusik auflegt oder eben das schöne Gedicht und dann wird diese ja, Weihnachtsromantik dann immer sofort wieder durchbrochen und ja, wie gesagt, absoluter Klassiker, der, glaube ich, auch ja, wahrscheinlich zu Weihnachten ähnlich zugehört wie irgendwie Dinner for One oder Ein Herz und eine Seele an Silvester für viele Menschen und ja, kann man sich, denke ich, immer wieder anschauen und vielleicht jetzt an der Stelle, wo wir auch über diese Sketche sprechen, vielleicht noch so ein Zitat, was ich rausgesucht habe aus dem Spiegel-Interview von Loriot vom 7.3.1988, wo er so ein bisschen auch erzählt, so was so seine Motivation hinter seiner Art von Komik auch ist und da hat er eben gesagt, alles, was ich als komisch empfinde, entsteht aus der zerbröselten Kommunikation, aus dem aneinander vorbeireden, aus den Problemen, sich zu äußern, aber auch daraus, das Gesagte zu verstehen. Komik besteht aus absichtlichem oder unabsichtlichem Missverstehen, aus all diesen Verknotungen und Schwierigkeiten. Also wir haben es, glaube ich, eben schon mal versucht, ansatzweise so zu sagen, aber ich glaube, in diese Worte hätten wir es, glaube ich, nie bringen können. Aber finde ich, schreibt es sehr, sehr gut.
Ja, bringt es ganz gut auf den Punkt und sagt nochmal klar, es geht immer um Kommunikation. Also ich erinnere mich auch, dass ich Loriot im Deutschunterricht mal irgendwann hatte. Ich meine, es ging entweder um das Frühstücksei, das ist ja so ein Cartoon, wo es eben auch um diese Misskommunikation Mann-Frau, irgendwie ist ein Ei-Thema, aber es wird völlig aneinander vorbeigeredet geht. Oder die Herren im Bad, das ist ja auch von den Cartoons ein absoluter Klassiker. Ich meine, das lag bei mir auch mal, ich weiß nicht mehr, wann es genau war, aber irgendwann zur Analyse im Deutschunterricht vor. Wer sich erinnert, so die vier Seiten einer Nachricht von Schulz von Thun, ist ja so ein Kommunikationsprinzip, wo man halt auch so ein Loriot-Gag ganz gut heranziehen kann, um Appellebene, Sachebene und wie das alles hieß, das mal so ein bisschen aufzudröseln. Und was ich auch nochmal spannend finde, gerade jetzt im Kontext von Weihnachten, die dargestellten Figuren, die sind ja alle immer, wie ich gerade sagte, so Förmlichkeit bemüht, es soll alles ganz nett und brav sein. Vielleicht denkt der eine oder andere, der Humor von Loriot, der ist ja auch irgendwie alles so nett und brav, aber ne, der war auch mitunter ganz schön so zu morbidem Humor bereit. Also es gibt ja auch dieses Adventsgedicht, das passt ja jetzt auch nochmal zu unserer Vorweihnachtszeit, wo es dann auch heißt, im Forsthaus kniet bei Kerzenschimmer die Fürsterin im Herrenzimmer und so weiter. Und dann kommt irgendwann noch, nun muss die Fürsterin sich eilen, den Gatten sauber zu zerteilen. Also sie hat irgendwie ihren Förstergarten umgebracht und das ganze Gedicht handelt von den Tätigkeiten, die sie da unternimmt. Und ich glaube, am Ende landet er irgendwie auf dem Teller als Weihnachtsgericht. Also das ist ja schon auch sehr morbide, das konnte er also auch. Wenn auch die Reimform jetzt nichts ist, was man mit seinen, in besonderem Maße mit seinen Sketchen verbindet, ne?
Genau, die Reimform verbindet man jetzt nicht in erster Linie mit Loriot, und womit man ihn vielleicht jetzt auch nicht in erster Linie noch verbindet, ist eben als Autor, aber da war er eben auch sehr, sehr fleißig, hat diverse Publikationen rausgebracht in seiner Karriere, so Titel wie Loriots großer Ratgeber oder Loriots kleiner Ratgeber, wo er eben auch so sehr ironisierend so Alltagsratschläge gibt, was dann auch mit wieder entsprechenden Zeichnungen noch untermalt ist, auch so immer ganz nette Lektüre. Dann gab es eben auch Loriots dramatische Werke 1981 und eben Möpse und Menschen, eine Art Biografie, wo er dann eben auch schon relativ früh so ein bisschen seine Karriere und sein Leben so ein bisschen Revue hat passieren lassen. Und was ja auch in den Sketchen immer mal wieder so Einzug hält, da kann man sich vielleicht schon denken, dass er auch privat eine große Leidenschaft für Musik hat. Und das ist eben tatsächlich so, er ist eben ein großer Wagner-Enthusiast gewesen. Und ja, durch seine große Beliebtheit ist es dann auch immer wieder dazu gekommen, dass es anlässlich seiner runden oder auch mal nicht runden Geburtstage so Specials gab, wo dann oft so eine neue Rahmenhandlung sich erdacht wurde, aber innerhalb dieser Rahmenhandlung dann auch wieder eben Sketche aus der Vergangenheit sozusagen mit eingebaut worden sind. Und das gab es dann zum 60. Geburtstag, zum 65., zum 70. und zum 80. Ist ja auch so ein bisschen so ein Format, was auch nicht mehr ganz so oft gegeben wird. Früher hatte ich so das Gefühl, hat so jede TV- und Schauspielgröße so eine Geburtstagsgala bekommen. Das kriegen jetzt inzwischen jetzt auch nur noch die wenigsten, auch so ein bisschen so ein Format, was an Bedeutung verloren hat. Ja, so viel vielleicht zu seiner TV-Karriere. Und dann können wir ja jetzt eigentlich zu dem nochmal zurückkehren, zu dem Medium, ganz kurz haben wir ja schon da, woraus wir sozusagen unseren heutigen Titel entlehnt haben.
Genau, Papa Ante Portas 1991, der Film von den beiden Optionen, die wir hatten, den wir uns rausgesucht haben. Der andere ist ja Ödipussy, aber bevor wir über diese beiden Filme sprechen und im Besonderen eben über Papa Ante Portas, müssen wir natürlich kurz darüber sprechen, wie ist er eigentlich zum Film gekommen. Und ein Name, der da ganz entscheidend ist, ist für uns kein Unbekannter, nämlich Horst Wendland, der große, von uns sehr geschätzte Produzent, der lange verantwortlich war für die Edgar-Wallace-Kinoreihe, aber auch derjenige ist, der Winnetou ins Kino gebracht hat als Produzent, der aber auch natürlich Komödien gemacht hat. Er hat ja sehr vielfältig Filme gemacht, war ja gerade in den 60er Jahren ja unglaublich aktiv. Und Heinz Erhardt zum Beispiel, der, glaube ich, bei anderen Produzenten zuvor schon viel gemacht hat, aber gerade diese Willi-Filme, die es dann Ende der 60er, Anfang der 70er Jahre waren, die auch produziert von Horst Wendland. Er hatte also auch schon Erfahrung mit der Produktion eben von oder mit der Zusammenarbeit mit Humoristen. Und Mitte 70er Jahre bis in die 80er Jahre hinein kam es ja dann so, dass Horst Wendland sich eher auf seinen Verleih konzentriert hat. Das war die Tobis. Und in Koproduktion hat er mit seiner Produktionsfirma Rialto auch weiter, aber eher als Finanzier, als Geldgeber produziert und sich da aber eher ausgewählte Projekte gesucht, also deutlich weniger produziert als noch in den 60er Jahren. Wir haben ja das letzte Mal auch ausreichend besprochen. Das war jetzt vielleicht auch so ein bisschen durch den Rahmenbedingungen des deutschen Films geschuldet. Es gab einen richtig großen Kinohit, den man jetzt gerade mit Blick auf das Humorfach natürlich erwähnen muss, denn er arbeitete dann in den 80ern auch mit Otto zusammen. Der war ja auch ganz anderer Humor, aber in den 80ern auch schon erfolgreich im Fernsehen. Dann gab es Otto, der Film, absoluter Kinohit, 14,5 Millionen Besucher in Ost- und Westdeutschland zusammen. Gab ja auch dann weitere Folgefilme, die immerhin noch ähnlich erfolgreich waren oder ich weiß gar nicht, noch erfolgreicher. Also auf jeden Fall ist Otto der Film bis heute auch einer der erfolgreichsten Filme, deutschen Filme, die es gab. Und ich glaube, mindestens ein weiterer ist auch immer in dieser Top-Liste sehr, sehr weit oben. Ja, insofern war es natürlich jetzt einerseits naheliegend, dass jemand wie Loriot, der da im Fernsehen so von sich reden machte und auch durch so eine hohe Qualität letztendlich schon bekannt war, da mal darüber nachzudenken, Mensch, das wäre doch auch jemand für einen Kinofilm. Aber es war eben gar nicht so einfach, weil Loriot sagte dann später, zu dieser Zeit so, nichts lag mir ferner als das eigentlich. Der war gut beschäftigt mit seinen Fernseharbeiten und zufrieden damit. Und Loriot und Wendland, die trafen aber wohl immer mal wieder im Rahmen von so Branchenanlässen, wo man sich dann ja immer mal wieder so über den Weg läuft, aufeinander. Und da hat Wendland ihm also ganz klar gesagt, Mensch, ich würde total gerne mal mit Ihnen einen Film machen. Und der hatte dann eben erstmal kein Interesse. Und das wurde wohl bei wiederholtem Aufeinandertreffen zwischen den beiden zu so einer Art Running Gag. Also das Wendland fragte dann immer wieder nach, blieb auch dran, sagte dann aber auch irgendwann vielleicht so nach dem Motto, wie oft soll ich Sie denn noch bitten und so. Und irgendwann lachte man schon so drüber. Und also Loriot, Vico von Bülow ist ja sein bürgerlicher Name, machte wohl auch klar, der hat keine Lust, sich da jetzt reinreden zu lassen. Ne? Dem war halt immer sehr wichtig, oder sein Arbeitsprinzip war ja, dass er immer genau erdachte, wie soll es dann eigentlich am Ende sein. Also Spontanität war jetzt nicht so sein Ding. Und dementsprechend wollte er das eben auch genau planen, wie er es macht, und hatte vielleicht auch so ein bisschen die Sorge, beim Film, die werden mir da ordentlich ins Drehbuch reinreden. Und schließlich gab es dann eben doch den Deal zwischen Wendland und Loriot. Und so ist es zumindest überliefert, soll es dann eben denen dahingehend gegeben haben, dass Loriot dann eben irgendwann sagte, also gut, wir machen es so, ich schreibe das Drehbuch und sende es Ihnen auch kostenlos. Also ich brauche jetzt hier keine Vorfinanzierung. Und wenn es Ihnen so gefällt, dann machen wir es genau so. Und wenn es Ihnen nicht gefällt, dann bitte werfen Sie es einfach in den Papierkorb und wir reden dann nie wieder drüber. Und das war eben dann das Skript für Ödipussy. Und Wendland sagte dann eben auch zu, genau so machen wir das und ich werde da auch nicht reinreden. Und das tat er dann auch in der Folge nicht und ließ ihm auch sehr viel Zeit für die Dreharbeiten. Er übte wohl auffallend wenig Druck aus, was ja gerade für Wendland doch relativ überraschend ist, der ja so aus dem klassischen Produzentenkino kam, ne? Wo also der Regisseur vielleicht schon der kreative Leiter war, aber auch ganz klar der Angestellte des Produzenten. Und da wusste er vielleicht, das ist mit Loriot nicht zu machen oder so, kommt man mit ihm nicht zusammen. Also vor allem Zeit hat er wohl bekommen und die hat er auch benötigt. Denn, und da können wir jetzt so ein bisschen über seine Arbeitsweise auch nochmal sprechen, er gilt ja in seiner Funktion als Regisseur, als Spielleiter, als außerordentlich akribisch. Also er wiederholte Einstellungen ganz oft, bis sie genau seiner Vorstellung entsprachen, dass das Timing genau stimmte. Die Schauspieler mussten Dialoge auch Wort für Wort umsetzen. Oft ist es ja so, naja, das Drehbuch ist das eine, aber das kann dann so ein bisschen interpretiert werden und das ist ja auch etwas, was vielen Schauspielern dann vielleicht Spaß macht, also ihren eigenen Ton, ihren eigenen Stil einzubringen. Aber so Betonung und Timing, das war hier genau nach Loriots Vorgabe. Das klingt jetzt natürlich erstmal so diktatorisch, man muss aber natürlich berücksichtigen, dieser Humor, wie wir eben sagten, auch schon, ne, rund um das Sprachliche, rund um diese Kommunikationsstörung, das ist halt von ihm genau konzipiert und muss dann so zwischen den Figuren ablaufen und jede ungelenke Improvisation kann dann halt auch sehr schnell stören und das wusste er halt und ließ deswegen auch Szenen oft wiederholen und soweit man hört, machte auch den Schauspielern und Schauspielerinnen da nie einen Vorwurf, wenn er viele Wiederholen verlangt, also nicht so nach dem Motto, Mensch, du kriegst das nicht hin, sondern er sagte, nee, das ist irgendwie Teil dieses Systems, dass wir das jetzt so lange machen müssen, bis es wirklich perfekt ist und es geht noch ein bisschen besser. Und man muss sagen, er war ja auch streng mit sich selbst, denn er ist ja in seinen Filmen auch stets der eigene Hauptdarsteller und er musste auch selber wiederholen, bis es dann on point war und ich glaube, das fiel auch in dieser Doku zu seinem 100. jetzt, wo jemand sagte bei Papa Ante Portas, diese Treppe da in diesem Hausset, er rannte da eigentlich ständig rauf und runter, weil er so oft wiederholen musste. Und ich meine, der Erfolg gab ihm recht, weil man muss wirklich sagen, dass er auch diese Gagdichte oder fast jede Szene, die man in diesem Film sieht, einfach total gut gelungen ist und man nie den Eindruck hat, ach, mit noch einem Take wäre es vielleicht noch mal besser geworden. Ja, und also Improvisationstalent, da hat er später noch mal gesagt, das war so gar nicht seins. Und sagte da auch noch mal so, diese Form der Comedy, die hätte er so gar nicht erfüllen können. Was ja wirklich auch noch mal spannend ist mit Blick auf die Komödienbesprechung, die wir schon haben. Ne? Sind wir jetzt wieder bei dem Duo Blake Edwards und Peter Sellers zum Rosa-Roten Panther, wo wir ja auch lange drüber gesprochen haben, wie haben die das gemacht und wir wissen, dass da Improvisation ein ganz wesentlicher Punkt war oder eine viel größere Rolle eingenommen hat. Also so gibt es so ganz unterschiedliche Konzepte und gut wird es dann aber nur, wenn die Konzepte eben so auch erfüllt würden, wie derjenige, der das gerade in der Hand hat, dann auch braucht. Ne? Ja, der erste Film, der dann entstand, das war eben Ödipussy. Start der Dreharbeiten war 17. September 1987. Loriot ist hier Autor, Regisseur, Hauptdarsteller und er bringt natürlich sein bekanntes Ensemble mit, was auch aus dem Fernsehen schon bekannt ist, also allen voran Evelyn Hamann, die ja in diesem Film dann diese ja etwas verklemmte Psychologin spielt, ich glaube, sie heißt Margarete, ja genau, Margarete Tietze. Und auf der anderen Seite ist Loriot als das absolute Muttersöhnchen, daher auch der Titel Paul Winkelmann heißt dann da. Die Kamera übernahm Xaver Schwarzenberger, der auch die Otto-Filme begleitete, da als Co-Regisseur. Also da merkt man auch so ein bisschen diesen Einfluss Rialto-Film Wendland. Dreharbeiten waren in den Bavaria-Studios in München, die auch co-produziert haben, also die Bavaria. In Berlin hat man gedreht und in Genua, das ist die Passage, wo Margarete dann ihn, den Paul Winkelmann, auf seiner Geschäftsreise begleitet und die beiden, glaube ich, in so einem Luxushotel landen, was er so gar nicht vorgesehen genau. hat, aber was dann irgendwie auch so passiert ist, und er konnte dann auch irgendwie nicht mehr aus der Situation raus.
Leider und, auf der gegenüberliegenden Straßenseite ein etwas besseres Hotel gewesen.
Ja, genau. Und ja, eine Anekdote, die ich da in dieser Horst Wendland Biografie gefunden habe, die vor einigen Jahren mal rauskam. Es ist überliefert, dass Horst Wendland für die Crew Weißwürste und Leberkäse nach Genua einflog, und zwar mit dem Privatjet. Also da hat man damals wohl gesagt, Mensch, was für eine Nettigkeit, heute würde man vielleicht noch so ein bisschen Nachhaltigkeitsbedenken damit verbinden, aber das war vielleicht sein, ja, sein, seine Methode damals, um, um da eine besondere Wertschätzung zu zeigen. Also das ist natürlich sehr kurios.
Da fällt mir ein, das ist ja auch so ein Ding, ne, wie Produzenten oder erfolgreiche Produzenten so ein bisschen die Crew mal bei Laune gehalten haben. Und da hatten wir, glaube ich, schon mal, die Bespielung, nämlich liebte, das Beispiel, wo Cubby Broccoli
Tod ja... auf dem Nil oder wo...
Nee, bei ja. Cubby Broccoli war das ja bei so. Spion, der mich liebte, wo der für die Crew Spaghetti selber zubereitet hat. Aber bei Tod auf dem Nil hatten wir auch sowas, das war da nochmal.
Nee, da war das Hotel schlecht. Nee, aber ich glaube, okay. Vielleicht kam ich jetzt irgendwie über die Pyramiden drauf oder
stimmt,
so.
Stimmt, das ist halt der gleiche Drehort, genau. Ja. Genau, das kann sein. Aber da sehe ich ihn gerade wieder so auf dem Bild da vor diesem riesigen Spaghetti-Kochtopf stehen. Und so, wenn, ja. Das ist so ein bisschen eine Parallele. Hauptsache der Crew geht's irgendwie gut und wir halten die bei Laune.
Genau, und mit Ödipussy auf der Filmleinwand ging es dann endgültig los am 10. März 88, da gab es die Premiere in Ost- und in West-Berlin, also wirklich mit dem ganzen Team eine Premiere in beiden Teilen der Stadt, was natürlich auch entsprechend für Presse sorgte. Zuerst in Ost-Berlin am Nachmittag, und da war Loriot auch auf der Bühne und sagte den Satz: Ich muss mich doch wundern, dass Sie sich alle nachmittags um 4 Uhr schon im Kino eingefunden haben, anstatt weiter für den Sozialismus zu arbeiten, was natürlich ein Lacher war, aber auch so ein bisschen als ist aber auch eine pikante Aussage ja. wahrgenommen wurde. Man muss dazu sagen, was dann manchmal so rückblickend ausgespart wird, er schob noch den Satz, dass sie mir das nicht schleifen lassen hinterher, was dann vielleicht so ein bisschen wohlwollender noch gemeint ist. Aber das auf jeden Fall auch eine nette Anekdote rund um diese Premiere. Danach Massenstart und 4,6 Millionen Kinozuschauer in Westdeutschland. Ost und West zusammen nicht genau bekannt, werden ca. 6 Millionen vielleicht gewesen sein. Also auf jeden Fall sehr erfolgreich, ja. Was können wir vielleicht in aller Kürze zu Ödipussy noch sagen? Also Handlung kam jetzt gerade schon so ein bisschen durch. Also der Paul Winkelmann, 56 Jahre alt, hat sich im Prinzip komplett auf das Zusammenleben mit seiner Mutter eingerichtet, ist dem nie entwachsen, leitet ein Möbel- und Dekorationsgeschäft und beginnt sich dann aber für die Margarete Tietze zu interessieren. Und ja, Pauls Mutter passt das gar nicht. Und die ist da ziemlich eifersüchtig. Und ja, das große Finale ist dann letztendlich, dass Paul und Margarete da so eine große Familienzusammenführung planen und angehen. Und die, wie kann es anders sein, gipfelt natürlich, das Ganze gipfelt dann einfach in einer Katastrophe. Wollen wir jetzt nicht zu viel in einzelne Szenen rein, aber ich denke mal so die besten Momente oder etwas, woran man sich vielleicht auch sehr erinnert, so rund um diesen zwischenzeitlichen Plan, wo Paul und Margarete beschließen, mal so zu probieren, gemeinsam Kunden zu beraten, er als der Verkäufer sie mit irgendwie psychologischen Tipps, und da gibt es doch irgendwie so lustige Farbdialoge, also dass da irgendwie gesagt hat, Violett ist nicht ungefährlich, Frauen bringen sich in violetten Sitzgruppen um, gerade alleinstehende Frauen, und dann irgendwie gesagt wird, in Turin hat sich mal ein Fußballer auf seinem Sofa erschossen, das war aber gelb, und ich glaube, die Kunden sagen dann den schönen Satz, der oft auch zitiert wird, wir hätten gern das Aschgrau. Ja. Und er kann auch nochmal nachliefern, ja, wir haben alle Grautöne, Mausgrau, Staubgrau, Aschgrau, hat er alles da.
Ja, sehr schön. Also ich muss auch sagen, das sind so für mich auch in dem Film so die stärksten Momente. Also wo wir die Figuren einmal kennenlernen, aber auch so die beiden Hauptfiguren sich untereinander kennenlernen. Also ich erinnere mich auch noch da, das ist eine Szene, glaube ich, die jetzt nur ihn alleine erstmal betrifft oder die dann erst beim, die Margarete erst beim Rausgehen dann zum ersten Mal zumindest im Film aufeinandertreffen, aber zuvor ist er auch in so einem Beratungsgespräch da in diesem Möbelgeschäft und dann an so einem Schrank und dann ist es ja auch irgendwie so, dass dann er nach vorne gerufen wird und dann war er wieder gerade in diesem Schrank zugange und den irgendwie anmontieren und dann müssen dann die Kunden da irgendwie das festhalten und damit er nicht, dieser Schrank nicht zusammenbricht und so. Also auch wieder ja, so Szenen, die man eben auch wunderbar in so einem Sketch hätte haben können. Daneben natürlich auch, wie du schon sagst, dieses Kennenlernen der beiden, diese gemeinsamen Szenen, das ist eigentlich so das, woran ich mich dann immer am meisten erinnere, wenn ich an den Ödipussy denke.
Ja, die Dreharbeiten zum Folgefilm, dann circa 2 Jahre später, also im Sommer 1990, ging es dann los und wiederum ging es erstmal damit los, dass Wendland also wieder erhebliche Überzeugungsarbeit zu leisten hatte. Loriot hat gesagt, noch ein Film muss jetzt eigentlich nicht unbedingt sein, aber es kam dann dazu, sie mussten sich eigentlich nur einen neuen Kameramann suchen, denn der Xaver Schwarzenberger, der sagte, na, dieser Perfektionismus vom Loriot, das ist nichts für mich, deswegen also neu besetzt hinter der Kamera ist es jetzt der Niederländer Gerard Vandenberg und Kinostart war dann der 21. Februar 1991. 3,5 Millionen Zuschauer, also etwas unter dem Vorgänger, aber immer noch erfolgreichster deutscher Film des Jahres 91, also auf jeden Fall so erfolgreich, dass Wendland und auch Günter Rohrbach, der hat ja mitproduziert, also der Günter Rohrbach von der Bavaria und ich glaube, beide hätten gerne noch einen dritten Film mit Loriot gemacht, aber danach war es ihm dann wirklich genug, aber wollen wir erstmal bei Papa Antiporters bleiben. Ich habe eben was zu den Drehorten gesagt. Die sind ja hier auch durchaus schöne Sachen bei, ne?
Genau, und spiegeln auch so ein bisschen das wieder, dass man sich eben, obwohl ja zwischen den beiden Filmen relativ kurzer Zeitraum sich bewegt, aber sich man eben in einer ganz anderen Realität wiederfand, nämlich dann im wiedervereinten Deutschland, was ja auch dann wieder ganz andere Möglichkeiten nochmal geschaffen hat. Und deswegen hat man dann auch unter anderem in den DEFA-Studios in Potsdam-Babelsberg gedreht und auf der Seebrücke in Arlberg-Usedom. Das ist ja dann dieser, ja, auch gut in Erinnerung bleibende Schauplatz dann im Finale, denke ich. Das haben sicherlich viele noch vor Augen. Und so, dass man eben sagen kann, ja, dass man diese Wiedervereinigung dann eben auch genutzt hat, um dann auf Produktionsstätten zurückzugreifen, die aus westdeutscher Sicht dann eben vielleicht so ein bisschen was Neues boten. Und wo du ja eben die Kinozuschauer genannt hast, habe ich auch noch eine Zahl mitgebracht und die ich auch wieder absolut beeindruckend finde und was auch mal wieder so unterstreicht, wie ungebrochen der Erfolg ist, denn gerade auch die beiden Kinofilme, die laufen ja wirklich regelmäßig auch an Feiertagen in dritten Programmen, also ich weiß nicht, wie viele TV-Ausstrahlungen die schon hatten und jetzt gab es eben anlässlich ja seines 100. Geburtstags zum einen am 7.11.23 diese Doku und dann im Anschluss wurde eben auch in der ARD um 21:45 nochmal Papa Antiporters ausgestrahlt und der hat tatsächlich nochmal 3,85 Millionen Fernsehzuschauer vor den Bildschirmen geholt, also wirklich für die absolut bemerkenswerte Zahl. Auch gerade nach heutigen Maßstäben, ne, wo die Quoten immer weiter runtergehen und dann bei einem Film, der gefühlt schon 100 Mal im Fernsehen gelaufen ist, also zeigt mal wieder, wie unverwüstlich diese Filme sind.
Ja, ja.
So, und wo wir jetzt quasi im Papa Antiporters drin sind und jetzt ja vorher schon über Ödipussy gesprochen haben, vielleicht schieben wir jetzt einmal kurz eine Inhaltsangabe über den Film nochmal nach, über den wir ja heute hauptsächlich sprechen wollen, sonst machen wir es ja üblicherweise oben, aber heute in dieser besonderen Ausrichtung der Folge, denke ich, macht Sinn, was wir in den jetzigen Zeitpunkt bringen. Und ja, worum geht's in Papa Antiporters? Der Heinrich Lohse, gespielt natürlich von Loriot, ist Einkaufsdirektor bei der Deutschen Röhren AG. Ja, und infolge übermäßiger Vorratskäufe ja, legt die Firma ihm allerdings den Eintritt in den Vorruhestand nahe. Was natürlich für ihn ein ziemlicher Schock ist. Und ja, nach diesem plötzlichen Ende der beruflichen Karriere ist Lohse dann, ja, will irgendwie auf andere Gedanken kommen, will es vielleicht auch sich auch verdrängen, aber ist auf jeden Fall von dem Gedanken angefixt, seine Tatkraft dann dem eigenen Haushalt zur Verfügung zu stellen, weil irgendwo muss die Tatkraft ja hin, ne? Und ja, stellt damit dann den vormals ruhigen Alltag seiner Ehefrau Renate, das ist natürlich auch wieder Evelyn Hamann, und auch den Alltag seines Sohnes Dieter gehörig auf den Kopf. Ja, und dann kommen wir mal direkt zu der Figur Heinrich Lohse, die ja hier Loriot dann verkörpert. Und da können wir auch so ein bisschen anknüpfen an so ein paar Aspekte, die wir schon genannt haben, weil der Lohse ist ja auch, ja, eigentlich, wie es eben oft bei Loriot ist, so eine parodistische Überspitzung so des Spießbürgertums, ne? So total übertriebene Korrektheit, umständliche Umgangsformen, förmliche Sprache. Das sind natürlich so die Zutaten, die dann zu allerhand Verwicklungen führen muss in der Loriot-Welt, zwangsläufig natürlich. Und ja, was auch ganz interessant ist, und das ist natürlich dann auch umso nachvollziehbarer, dass dieses abrupte Ende dann vielleicht auch mit einem Schmerz verbunden ist. Er hat ja offenbar eine hervorgehobene Position. Einkaufsdirektor hat man jetzt vielleicht nicht ganz so vor Augen, was das konkret bedeutet, aber man sieht morgens, ne, er hat einen Chauffeur, er wird von einem Chauffeur abgeholt und zur Firma gefahren, hat im Büro eine Vorzimmerdame. Dann sieht man ja auch, als er auf dem Weg zum Büro ist, da wird er von allen gegrüßt, mit Namen. Er hat im Gegenzug den Namen der Leute, die ihm da entgegenlaufen, nicht immer so parat. Ist auch wieder so ein ganz kleiner, netter, aber wunderbarer Gag irgendwie. Aber daran sieht man schon, der hat im Grunde Standing. Ne? Der hat da über Jahrzehnte gearbeitet, hat die Firma mit vorangebracht, aber irgendwie hat er scheinbar so den Zenit überschritten. Wird dann eben ja aus dem ja so hochgeschätzten Büroalltag dann jäh herausgerissen und ja, wie es jetzt auch in der Inhaltsangabe schon so durchgekommen ist, so mit diesem normalen Alltag, mit dem er sich ja dann nie beschäftigen musste, ne, ist er dann doch offenbar so einigermaßen überfordert.
Man könnte so sagen, gut im Ansinnen, schlecht in jeglicher Umsetzung, was ihn so gleichermaßen irgendwie total eigenwillig, aber auch sympathisch macht. Und ja, er ist ja auch nicht dumm, aber ihm fehlt dann gerade in der Beurteilung so mancher Situation dann vielleicht auch an der einen oder anderen Stelle mal so die emotionale Intelligenz. Und du hast ja gerade schon gesagt, so übertriebene Korrektheit. Und ich glaube, sein Leitspruch könnte auch so sein, das merkt man auch bei allem, was er dann da im Haushalt so anpacken will. Ordnung muss sein, ne? Das könnte so über allem drüber stehen. Er will alles nach einem ganz klaren Plan angehen. Also eine gewisser Weise eine gewisse Schnittmenge sogar mit der realen Person, ja, mit Loriot und seiner Arbeitsweise. Wobei der hoffentlich nicht zu Hause die Tageszeitung nach Datum sortiert hat, wie der Lohse hier im Film. Und ja, wir haben ja auch gerade beim Rosa-Roten Panther so wirklich nochmal aufgeschlüsselt, wie funktionieren so Comedy-Techniken, ne? Wer sich da interessiert, auch nochmal in die Folge reinhören. Und da ist ja ganz wichtig immer so einerseits dieses Prinzip der Übertreibung natürlich und andererseits aber auch immer diese Überlegung, also wenn jetzt sich eine Figur doch nach Ordnung sehnt, was ist so das größte Übel, was ihr widerfahren kann? Und hier ist es natürlich so, dass der immer in der größten Unordnung landet und die aber auch selber verursacht. Und ja, also ganz, ganz absurde Situation, die es da natürlich gibt, aber natürlich mit einer ganz letztlich nachvollziehbaren Sinnkrise, denn viele Menschen kennen das natürlich irgendwie, die in die Rente eintreten, dass ja erstmal die Frage ist, okay, was mache ich eigentlich mit meinem ganzen Tag? Wohin mit meiner Energie? Und das ist bei ihm eben auch so, nur er setzt dann eben auf die völlig falschen Optionen, gerade eben zum Leidwesen seiner Frau Renate. Ne?
Ja, definitiv, die hat da auch dran zu knabbern und da gibt es ja auch so eine Szene, wo sie sich dann mit einer Freundin trifft, nachdem der Ehemann eben schon so ein paar Tage dann in seiner neuen Funktion zu Hause tätig ist und dann sagt sie auch so schön, ich bin 17 Jahre sehr gemütlich verheiratet gewesen. Und ja, das zeigt eben auch nicht nur er, sondern auch sie wird eben aus ihren Alltagsroutinen herausgerissen und muss damit eben auch genauso klarkommen, erstmal wie ihr Mann.
Genau, und die Renate, die wird eben wieder, oder was heißt wieder, aber die weibliche Hauptrolle ist wieder Evelyn Hamann und ich denke, auch sie können wir kurz hochleben lassen. Sie ist natürlich insbesondere auch durch sämtliche Loriot-Produktionen bekannt, weil sie sich aber auch gut mit eben seinen Arbeitsprinzipien, mit seiner Arbeitsweise arrangieren konnte. Also sie sagte später mal, die Inszenierung von Humor erfordert Strenge und Disziplin. Ja, das klingt ganz wie aus der Schule von Loriot natürlich. Und besonders toll fand ich nochmal, es gab nämlich einen rührenden Kommentar von Loriot zum Tod von Evelyn Hamann. Das war ja bereits 2007. Da hat er gesagt oder geschrieben, ich weiß gar nicht genau, liebe Evelyn, dein Timing war immer perfekt, nur diesmal hast du die Reihenfolge nicht eingehalten. Und das ist natürlich irgendwie sentimental und nett gleichzeitig.
Ja, absolut, zumal sie auch wirklich sehr früh gestorben ist und hätte da sicherlich noch einige Jahrzehnte vor sich gehabt. Und jetzt haben wir immer über ihre Arbeit für Loriot gesprochen, die natürlich sehr prägend war, aber was man vielleicht auch nochmal betonen kann, sie war ja auch durchaus als alleiniges Zugpferd erfolgreich und da stechen eben so Arbeiten heraus wie Evelyn Hamanns Geschichten aus dem Leben, was von 1993 bis 2005 56 Folgen parat hatte und woran sie vielleicht, oder ich jetzt vor allem, wäre glaube ich so meine erste Assoziation abseits von Loriot, ihre Krimiserie Adelheid und ihre Mörder, die sogar auf 65 Folgen gebracht hat, eben von 1993 bis zu ihrem Tode 2007. Wer weiß, wenn sie noch leben würde, würde die Serie vielleicht noch bis heute laufen, wer weiß, oder hätte es auf jeden Fall noch einige Jahre mehr geschafft. Die wäre, glaube ich, auch sehr, sehr beliebt. Und ja, das vielleicht nochmal ganz kurz. Also bei Loriot sehr erfolgreich, aber auch außerhalb.
Genau, und dann wollen wir wie immer noch ein paar Szenen beleuchten. Ein paar sind natürlich schon zur Sprache gekommen, werden jetzt auch aufgrund der vielen Gag-Momente und der vielen spaßigen Dinge, die man da herausziehen könnte, uns natürlich ein bisschen so auf Favoriten beschränken. Aber es geht gleich am Anfang, finde ich, wunderbar los, als er nämlich in diese für ihn ungewohnte, zumindest der Tageszeit nach, Welt eintritt, als er nämlich erstmalig dann als Pensionär nach Hause kommt und da es den schönen Dialog gibt, wo er sagt, ich wohne hier und Renate sagt, ja, aber doch nicht jetzt.
Ja, auf ihre Verwunderung hin und da muss man auch sagen, bevor es zu diesem Dialog kommt, auch das ist mir auch diesmal dann nochmal besonders aufgefallen, ganz, ganz toll inszeniert, weil das wird eben so mit subjektiver Kamera gefilmt. Er tritt, wie er so eintritt, also wie so im Krimi oder im Horrorfilm. Und das hat ja auch wirklich so seine Bewandtnis, weil wenn man das immer über nachdenkt, ist es ja im übertragenen Sinne ja für die Familie auch so eine Art Horrorvorstellung, dass jetzt der Vater da eben tagtäglich zu Hause rumläuft. Ne?
Genau, also er kommt dann natürlich zu einer früheren Uhrzeit nach Hause, ne? Weiß ich jetzt nicht, ob ich das gesagt habe, sonst funktioniert der Gag da vorne natürlich nicht. Also er taucht da unvermittelt auf und hält auch noch so ein bisschen hinterm Berg mit einer ganz klaren Aussage, was dann jetzt eigentlich los ist. Dann merkt man, es fällt ihm irgendwie so ein bisschen schwer, vielleicht insgeheim auch wissend, dass das bei seiner Familie nicht die besten Reaktionen auslöst. Er sitzt da dann irgendwie am Mittagstisch mit Frau und Sohn und dann fabuliert er da irgendwie von einer zukünftig mehr ins Private zielenden, von einer zukünftig mehr ins Private zielenden Tätigkeit. Und dann sagt sie auch, was heißt das? Und dann sagt, ja, ich bin pensioniert. Und dann gibt es auch im Prinzip wieder diese Kommunikationsunterbrechung, dass sie dann darauf einfach sagt, na dann hole ich mal den Nachtisch.
Ja, das ist auch wieder so ein Moment, genau, absolut typisch für diese Kommunikationsstörung oder Kommunikationsabläufe zwischen den Eheleuten, die auch ein Zeichen in diesen Sketchen schon immer hatte und diesen Zeichentrick auch mit dem Ei, das ist so ein bisschen so eine Fortführung daran eigentlich.
Ja, genau. Und wo mein Deutschlehrer dann jetzt sagen würde, also dass genau diese Vermischung von Sachebene und Appellebene irgendwie im Dialog und das alles so ganz lustig miteinander vermengt und vermischt wird. Und da gibt es ja auch dann wieder neue Technik, die noch eingesetzt wird, nämlich die des Running Gags. Der Sohn, der präsentiert nämlich ständig neue Freundinnen und das ist ja nicht nur, dass er dann jedes Mal sagt, das ist jetzt Elisabeth und kommt dann immer ein neuer Name, sondern auch da hat man genau geguckt, in welchem Moment passiert das. Nämlich ja. immer dann, wenn da gerade irgendwie so ein total zugespitzter Konflikt ist zwischen den Eltern, ne, dann platzt er da irgendwie in die Szenerie rein.
Ja, das ist Pippi.
Das ist Pippi, genau, das gibt's dann auch noch. Ja, der ganz wesentliche Zankapfel ist ja eigentlich, das sagtest du in der Inhaltsangabe auch schon kurz, also er mischt sich in so ein total funktionierendes Haushaltssystem ein und meint dann eben eine Kompetenz zu besitzen, scheitert aber letztlich an allem Alltäglichen. Auch wenn Clouseau da ganz anders gelagert ist, aber das ist wieder so die gemeinsame Schnittmenge, ne? Weil der ist ja auch immer geprägt von so einer totalen Selbstüberschätzung. Und die Figur hier, also könnte man sagen, könnte ja eigentlich aus heutiger Sicht glatt so als modernes Rollenverständnis durchgehen, dass er sich da als Hausmann betätigen will. Aber nein, er bringt da natürlich so eine total überhebliche Attitüde mit sich, indem er auch irgendwie sagt, ich mich jetzt hier einbringe, ist ja auch gar nicht mehr so leicht für eine Frau, einen Privathaushalt zu führen heutzutage, ne? Und er sieht sich dann für Dinge wie den Haushaltseinkauf auch qualifiziert, weil er in seiner Firma der Einkäufer war. Und ich glaube, da kommt jetzt wirklich auch so ein Zitat, was, glaube ich, auch zu den ganz großen Loriot-Zitaten gehört. Ne? Jeder kennt es, wenn er da in den Supermarkt geht und sagt, mein Name ist Lose, ich kaufe hier ein.
Ja, zumindest ist so die Kategorie wie früher bei Merlametta, ne? Das ist, glaube ich, so.
Ja, genau. Also das ist bekannt und baut natürlich auch darauf, dass er da so ein in anderem Kontext und in seinem Bürokontext vielleicht normales Verhaltensmuster in so ein völlig unpassendes Umfeld hier einbringt. Und ich glaube, also gerade diese Szene da im Supermarkt gehört so auch zu meinen Favoriten. Ne? Er bestellt ja dann da auch noch 150 Gläser Senf, um irgendwie einen Mengenrabatt auszuhandeln und handelt sich damit aber auch natürlich den Ärger zu Hause ein, wenn das dann später geliefert wird.
Ja, absolut, wenn dann da dieser Karren mit den ganzen Senfgläsern da angeschoben wird von dem Mitarbeiter. Genau. Und aber wie du schon sagtest, richtige Sätze im falschen Kontext, so, ne? Das zieht sich dann ja auch, finde ich, in dieser Szene, in diesem Laden auch so durch, weil dann irgendwann, als er da mit den Kassierern da nicht so klarkommt, dann auch so total beleidigt sagt, in diesem Ton kommen wir nicht ins Geschäft, so, als wäre der ja stünde da jetzt so der große Geschäftsabschluss irgendwie vor der Tür. Da geht es ja irgendwie nur über so einen alltäglichen Einkauf, ne? Ist zwar im weiteren Sinne auch ein Geschäft, aber jetzt nicht so das, worauf er dann da irgendwie anspielt und wie er sich da in dem Moment geriert. Absolut herrliche Szene.
Ja, es findet sich auch immer wieder, ne? Er hat dann ja auch mit dieser zu Hause mit der Putzhilfe diese Besprechung, ne? Und das hat auch dann so einen übermäßigen Büro-Vibe, weil er die Putzhilfe quasi zu so einer förmlichen Besprechung da irgendwie bestellt. Ne?
Ja, total, ne? Wie so ein Mitarbeitergespräch dann irgendwie auch, aber dann sieht er auch. Welches Prinzip lag denn Ihrer Tätigkeit bisher zugrunde? Und dann sagt sie auch nur so, ja, ich hätte jetzt erst die Betten gemacht. Und der so, falsch, ganz falsch.
Ja, und wieder stellt sich natürlich alles noch falscher heraus, wie er es dann angeht. Man muss sagen, neben dem Haushalt ist er auch noch völlig überfordert, wenn die Nachbarinnen ihn umgarnen. Das ist auch so ein wiederkehrendes Element. Wie heißen die? Ich glaube, die Mielke-Schwestern.
Die Mielke-Schwestern, genau.
Ja, und was ich auch noch sehr schön finde, er ist ja auch bemüht, seine neue gewonnene Zeit mal dafür zu benutzen, mit seinem Sohn dann so ein bisschen väterlich ins Gespräch zu kommen. Und da zwingt er ihm dann so einen Deep Talk auf. Ne? Und ich werde mir jetzt mal Mühe geben, das so annähernd, wie der Meister irgendwie es betont hat, wiederzugeben, weil das ganz also auch ganz fantastisch ist, wie er es dann sagt. Er sagt nämlich, Männer sind, und Frauen übrigens auch, gerade weil ich es gut mit dir meine, haben wir uns verstanden.
Ja, das ist wirklich absolut herrlich. Das Gespräch geht ja dann noch so weiter und da merkt man dann auch, dass er eben auch wenig Gespür hat, was so junge Leute gegenwärtig so bewegt, ne? Weil er dann irgendwann so sagt, als das Gespräch so mal wieder so ein bisschen in so eine Sackgasse geraten ist, und wen bewunderst du denn so? Und dann sagt der Dieter, Michael Jackson. Und er so,
Michael Jackson, der war Weltmeister im Halbschwergewicht 1900.
Wo man sich so denkt, was in Herrgotts Namen so. Und dann zieht sich, das geht das ja auch noch so weiter, weil dann irgendwie der Sohn dann irgendwie sagt so, ja, Michael Jackson gibt nächste Woche ein Konzert. Und dann sagt er so, nein, ist nicht möglich, weil er immer noch dieser Halbschwergewichtsboxer hat und denkst du, der gibt jetzt ein Konzert. Also ja, das ist wirklich einfach göttlich.
Wunderbar. Ja, wirklich. Hinten nochmal einen nochmal drauf gesetzt, ja. Also ganz, ganz tolle Szenen und es gibt noch viele ganz tolle Szenen total in einem Film. Wenn man jetzt ganz besonders kritisch drauf gucken will, ich finde so in der Folge, wenn der Film fortläuft, so zum Ende hin, er kann dann das wahnsinnig, wahnsinnig hohe Niveau nicht immer ganz durchhalten, was aber, also es muss ich wirklich so betonen, angesichts der vielen Highlights, die es da gibt, fast das Ganze das schon so ein bisschen menschlich erscheinen lässt, ne, im Rahmen dieser fast ausnahmslos guten Szenen, wo kaum Blindgänger dabei sind. Was so ein bisschen Blindgänger für mich ist, das ist ganz spezifisch eine Szene. Da sind Heinrich und Renate dann nämlich zusammen essen und bei diesem Restaurantbesuch gibt es dann so recht banale Herr-Ober-Gags. Also das wirkt so ein bisschen aufgefüllt. Der Ober sagt dann irgendwie, also ist eigentlich auch so ein bisschen abgehalfterter Witzklassiker, dass der Ober irgendwie sagt, also von der Karte kann er eigentlich nichts empfehlen. Und dann bringt er irgendwie das Essen und sagt, essen Sie es schnell, ist nicht sehr heiß. Also das könnte auch aus so einem Karl Dall-Film irgendwie sein, von der Lisa-Film 80er Jahre oder so. Ich meine, das fällt jetzt nicht besonders ins Gewicht. Es ist mir nur einfach aufgefallen. Also es gibt auch mal sowas, wenn es dann so auf das Finale zugeht. Da geht es ja dann um diese Dreharbeiten im Hause Lohse, diese fiktive Serie, die da gedreht wird. Auch da wieder guter Vorsatz. Er will Renate irgendwie mit was Besonderem überraschen und löst natürlich das absolute Chaos auf, weil die Filmleute da im Prinzip nichts mehr an seinem Ort stehen lassen in dem Haus. Das ist dann aber auch so laut und viel, dass es, sag ich mal, so diese etwas besonderen Loriot-Momente, da ist dann nicht mehr ganz so viel Raum da. Also das ist vielleicht auch so ein bisschen ein Zugeständnis dann halt an so eine typische Film-Plot-Struktur, weil es muss sich zum Ende hin natürlich alles eben zuspitzen und das ist so die maximale Zuspitzung und ja auch der größte Konflikt, der dann entsteht und erst im Rahmen dieses Geburtstages der Mutter gibt es dann wieder den versöhnlichen Twist, ne? Also da kommt dann so ein bisschen dieses Happy End auf. Das ist alles gut, aber ich sag mal so, die großen Klassiker-Momente rund um Mein Name ist Lose und sowas, die liegen halt alle so im vorderen Teil des Films, ne? Also vielleicht auch ein Grund, dass so diese Fernseharbeiten und so in sich geschlossenen Sketch-Momente so das sind, wo man so rückblickend bei Loriot sagt, Mensch, das hat ihn so am allermeisten ausgemacht. Und vielleicht auch ein Grund, dass die Filme im Gesamtwerk gefühlt so ein bisschen hinter den Fernseharbeiten stehen. Nur ein kleines Stück, aber sie stehen vielleicht ein bisschen dahinter.
Ja, genau, dass man vielleicht sagen kann, dass man den Film in diesen Momenten, die du jetzt auch beschrieben hast, möglicherweise so ein bisschen ansieht, dass er eben eher so von diesen kürzeren Sketchen auch kommt und da auch nochmal seine ganz besonderen Stärken liegen und eben weniger im Erzählen jetzt einer besonders elaborierten Handlung und eben, wenn er es eben versucht, diese übliche filmische Plotstruktur einzubinden, da so ein bisschen die Stärken vielleicht dann hier und da auf der Strecke bleiben. Und das kann man aber ja, wie du schon sagst, angesichts der ganzen Highlights, die gerade auch in den ersten Filmhälfte kommen, ja verschmerzen. Und aber das ist ein ganz interessanter Punkt, weil, gut, kann man sich vielleicht auch denken, dass Loriot natürlich auch selber so ein bisschen auf dem Schirm hatte, ne? Dass er eben eher von den Sketchen kommt und dass dann so ein Film eben eine besondere Herausforderung ist. Und da habe ich auch nochmal ein Zitat aus dem Spiegel-Interview, auch wieder aus dem März 88, also so im Vorfeld der Premiere von Ödipus. Und da gab es eben dann auch die Frage vom Spiegel, war neben der preußischen Sparsamkeit also auch die Angst, dass ihre Figuren nur Sketchlänge haben. Jemand, der mit einer Nudel im Mundwinkel eine Liebeserklärung macht. Übrigens die Nudel, das hatten wir auch noch nicht erwähnt, auch einer der berühmten Sketche. Kann man vielleicht an der Stelle noch einbinden. Der ist wunderbar komisch für 5 Minuten, aber was macht er den restlichen Abend? Daraufhin hat Loriot geantwortet, dies war das Hauptproblem. Darum habe ich auch bis heute die Befürchtung, dass ich die Erwartung nicht erfüllen kann. Weil diese nebulösen Vorstellungen von Nudeln und Männern in der Badewanne so stark sind, dass man sich ihnen nicht ganz entziehen darf. Andererseits wusste ich, dass diese Form für die 1,5 Filmstunden nicht möglich ist. Ich musste mich davon entfernen. Die ganze Schwierigkeit, all das, worüber ich nachgedacht habe, war immer, wie nahe muss ich an dem bleiben, was ich bisher gemacht habe und wie weit muss ich mich davon entfernen, um einen Film machen zu können. Diese Gratwanderung war sehr heikel.
Ja, also es beschreibt das so ein bisschen, ne? Und dass er es auch selber auf dem Schirm hatte. Und kann man sich jetzt auch wieder denken, er als Perfektionist, wie viele Stunden er wahrscheinlich wirklich darüber gebrütet hat, wie setzt sich das jetzt in so einem Film um, ne? Ja, total spannend. Also das ist cool, dass du da dieses Zitat nochmal gefunden hast, genau zu dieser Frage. Dann hat man so quasi aus erster Hand dazu noch meine Meinung von Loriot und zeigt eben auch, ne, wir setzen uns hier hin und haben dann irgendwie zu allem eine Meinung und fällen da so unsere Urteile drüber. Aber was man nicht vergessen darf, ne, diese Phase, wo die Kreativen dann da irgendwie auch sitzen und sagen, wie mache ich das und sich ja auch selber diesen Erfolgsdruck dann machen und das kommt dabei ja auch ein bisschen durch. Und man muss sagen, also es ist mir auch unterm Strich hier alles ganz hervorragend gelungen. Ja, Evelyn Hamann haben wir einen Moment drüber gesprochen zumindest und ansonsten uns natürlich auch hier, was Cast und Crew angeht, sehr auf Loriot konzentriert. Kein Wunder, er hat ja die wesentlichsten Rollen, Buch, Regie, Hauptdarsteller hat er ja auch bekleidet. Nun haben wir ja bei unseren Besprechungen auf zumindest kurz immer noch was zur Musik gesagt und vielleicht kann man das noch kurz sagen, dass hier Rolf Wilhelm verantwortlich ist, der ja so mit Blick aufs Kino der 60er Jahre, 50er, 60er Jahre für uns auch ein alter Bekannter ist. Also er verantwortete die Musik für Filme wie Es muss nicht immer Kaviar sein, Scotland Yard, Jagd Dr. Mabuse, die Nibelungenfilme, die Lümmelfilme und auch bei Ödipussy war er schon dabei. Und das vielleicht ein kleiner Bogen zu dem, was du eingangs sagtest. Wenn man aufpasst, merkt man, dass es hier in der Musik so Referenzen an Richard Wagner gibt und das eben nicht ohne Grund, weil Loriot eben ja, ein Kenner der klassischen Musik und speziell auch von Wagner war und ich habe auch mal gelesen, er irgendwo, glaube ich, sehr weit verwandt ist, sogar mit Richard Wagner, weil nämlich von Bülow auch ein Adelsgeschlecht ist und es da irgendwelche über irgendwelche Ecken, also Verwandtschaft wohl nachgewiesen ist. Ja, ansonsten muss man sagen, Musik jetzt in den ganzen Zutaten des Loriot-Kosmos vielleicht nicht das, die allergrößte, allerwichtigste Zutat, zumindest wenn nicht Teil des Gags ist, dass er da selber irgendwie gerade die Berliner Philharmoniker dirigiert und sowas, das gab es ja auch noch. Also man merkt, man könnte hier noch unendlich Sachen von Loriot aufzählen. Aber wir wollen es so ein bisschen jetzt dabei belassen. Ich glaube, mein Fazit ist ja gerade schon so ein durchgeklungen, es ist oder durchgekommen, es ist durchweg eine 1 mit Sternchen, das muss man sagen. Man kann diese eine Szene finden oder vielleicht ein paar Punkte finden, wo man sagt, da hat mal was nicht funktioniert, so gut wie der Rest. Wie fällt dein Fazit aus?
Ja, ich kann mich da eigentlich auch kurz fassen. Also ich sehe den Film auch immer wieder sehr, sehr gerne. Gehört für mich auch so unter den deutschen Komödien zu den absoluten Highlights. Und ich muss auch sagen, im Vergleich zu Ödipussy gefällt er mir auch immer noch besser. Ich finde so den Grundplot noch mal reizvoller. Diese Grundidee, so dieses plötzlichen Pensionärs, finde ich noch mal reizvoller als jetzt so jemand, der jetzt unter Ödipus-Komplex leidet, das hat man gefühlt irgendwie schon mal öfter in Film und Fernsehen abgearbeitet gehabt, das Thema, das mit dem plötzlichen Pensionär bringe ich immer sofort irgendwie mit Loriot in Verbindung. Und ich finde auch die Gagdichte, gerade eben in der ersten Hälfte, ist nochmal höher. Es gibt irgendwie nochmal mehr Momente, an die ich mich erinnere, auch wenn ich den Film mal längere Zeit nicht schaue. Und ja, insofern eine insgesamt absolut gelungene Komödie, eben mit, ja, ganz, ganz wenigen kleinen und absolut zu vernachlässigenden Schwächen.
Ja, also wenn ich mich entscheiden müsste zwischen Oedipus und Papa Antiporters, ich würde auch irgendwie immer zu Papa Antiporters greifen, obwohl es Nuancen sind, die vielleicht den Unterschied machen. Aber ja, sehen auch ein bisschen vorne. Gut, dann machen wir jetzt etwas, was wir an dieser Stelle sonst nicht tun, aber mit Blick auf das nahende Jahresende jetzt zu unserem Aufzeichnungszeitpunkt haben wir halt gesagt, wir wollen unser Format diesmal ausnahmsweise ein bisschen aufbrechen, um die Gelegenheit nochmal zu nutzen, ein bisschen Rückblick aufs Jahr mit Blick auf Labelarbeit, Blu-rays und so weiter, Sender, aber vielleicht auch ein paar Wünschen, nochmal zurückzuschauen, nach vorne zu blicken. Das wollen wir an dieser Stelle jetzt tun. Ich lasse dir mal den Vortritt.
Ja, würde ich sagen, starten wir doch direkt mal mit der Arbeit der Labels. Ne? Ist ja auch immer sowas, was wir so ein bisschen im Blick haben. Sagen wir auch schon mal am Ende, ne? Wenn wir sagen, okay, wo gibt es den Film auf DVD? Blu-ray, das haben wir jetzt hier für Loriot, Oedipus und Papa Antiporters noch gar nicht gemacht, fällt mir gerade ein. Aber da gibt es auch die Blu-ray von Universum-Film. Ist es noch in sehr guter Qualität für kleines Geld. Also kann man sich auch ins heimische Regal stellen. Aber genau, weil wir das ja immer auch betonen, daran merkt man ja immer vielleicht auch schon, da haben wir auch immer so ein bisschen im Blick, ne, wer sind da so die Labels, die so die Klassiker herausbringen und was machen die so für Arbeit, ist es zu empfehlen, nicht zu empfehlen, und da bin ich jetzt auf ein Label gestoßen, mit dem ich vorher noch gar nicht so viel zu tun hatte, weil die Filme, die dort veröffentlicht werden, jetzt gar nicht mal so oder nicht unbedingt so meine Spielwiese sind, aber die haben sich jetzt so eine Nische, neue Nische oder vor etwas längerer Zeit schon eine neue Nische gesucht, die mir dann eher zusagt, wo ich mehr Interesse auch verhab. Und zwar ist es das Label Wicked Vision, das nämlich, ich glaube, vor so etwa 2 Jahren angefangen hat, mit einer Black Cinema Collection. Und da eben in mehr oder weniger regelmäßiger Abfolge eben Filme herausbringend mit schwarzen Hauptdarstellern und oder Regisseuren, oder jedenfalls Beiträgen eben aus dem Black Cinema, vor allem eben der 70er Jahre. Und da ist dann eben auch wieder das Schlagwort Blaxploitation, was da so im Schwerpunkt steht. Und das ist eben so eine Mischung einerseits absoluten Klassikern so des Genres, wie eben die Pam Grier-Filme wie Foxy Brown und Coffee, die es auch schon vorher gab, aber auch vor allem eben Beiträgen, die es vorher gerade im deutschen Handel, teilweise aber auch im internationalen Handel noch gar nicht so gab. Und die werden dann immer auch mit selbst produzierten Features noch angereichert, also sehr, sehr mühevoll produziert, diese Reihe. Und wenn mich der Film so einigermaßen entfernt interessiert, dann greife ich da auch mal ganz gerne mal zu.
Ja, also das Genre haben wir ja in unserer Chefbesprechung schon so ein bisschen drin gehabt. Jetzt konkret der Film Chef, der ist ja jetzt in dieser Kollektion nicht enthalten, aber viele andere Filme. Und für mich ist ja auch hier unser Austausch immer eine Inspirationsquelle. Also ich war da auch noch nicht so weit, habe mir inzwischen auch ein paar Filme zugelegt und gibt ja da auch so Schuber. Also wenn man jetzt durchgehend sammelt, ne, dann kann man sich das auch in so schicke Schuber packen. Ich glaube, mittlerweile braucht man den zweiten Schuber, ja, wenn man alle Filme holt. Ich bin noch beim ersten. Also für mich auf jeden Fall auch etwas, was, also generell dieses ganze Thema Black Cinema, was bei mir auf jeden Fall noch eher in die Kategorie Neuentdeckung als Wiederentdeckung gehört. Also habe da noch ein bisschen Aufholbedarf, aber auch total spannendes Feld und sicherlich auch mal wieder was wir uns hier mal wieder vornehmen können, uns da einen Film herauszupicken. Ja, ich würde vielleicht unter einigen Labels, die für gute Veröffentlichungen ja bekannt sind, vielleicht nochmal Subkultur Entertainment rauspicken. Die hatte ich jüngst erwähnt bei unserer letzten Besprechung, weil die nämlich auch Abwärts herausgebracht haben. Einmal als Blu-ray-Disc und dann in einer sehr hochwertigen Edition, wo ich auch schon verschiedene Ausgaben besitze. Das ist nämlich die Edition Deutsche Vita. Die kommt immer besonders schick daher. Auch so ein Schuber, immer mit Booklet, mittlerweile in der 4K und Blu-ray-Kombination. Das war bei Abwärts eben auch der Fall. Da habe ich nur die einfache Version und Abwärts kam auch schon 2022 raus. Aber jüngst erschienen, jetzt Oktober 2023, das Rasthaus der grausamen Puppen von 1967. Das ist ein Rolf Olsen-Film, den habe ich hier bestimmt auch schon mal erwähnt. Rolf Olsen ist ja eigentlich, sage ich mal, unter den etwas unbekannteren Regisseuren, also selbst in dem Film, in dem Feld Nachkriegskino deutscher Genrefilm, jetzt nicht so jedem bekannt, aber er ist jemand, der unglaublich spannend ist. Er hat nämlich ja nicht immer so die Filme gemacht, die so in der ersten Reihe auch stehen, vielleicht auch nicht durchgehend die allerbesten, aber er hat da ganz spannende Mischformen und das Rasthaus der grausamen Puppen, das ist auch wieder so eine kleine interessante Promenadenmischung. Es ist ein Krimi, aber es hat auch so Versatzstücke von so einem Revenge- und Road-Movie. Und das ist doch für so einen Film von 1967 im deutschsprachigen Raum doch schon besonders. Also geht da um so Zuchthäuslerinnen, die sich einen Weg nach draußen suchen und den Weg in die Freiheit sich auch irgendwo erschießen. Und ja, da kam jetzt eben auch so eine Blu-ray 4K-Kombo im Schuber mit Booklet und neuem Bonusmaterial. Und das hat natürlich auch so ein bisschen seinen Preis, also kostet jetzt mehr als, sage ich mal, so eine Major-Studio Blu-ray, aber man bezahlt eben jetzt auch nicht nur die Blu-ray-Kopie, sondern finanziert natürlich auch so ein bisschen diese Veröffentlichung mit, weil da steht eine Neuabtastung dann auch wieder hinter, die wirklich dann exklusiv jetzt für diese Veröffentlichung auch angegangen wurde. Und früher im Jahr gab es eben auch schon die in Frankfurt sind die Nächte heiß, Krimi von 1966, auch klingt ja schon nach einem tollen Titel. Das war eine Weltpremiere, unzensierte Neuabtastung, war in dem Fall nicht in der Edition Deutsche Vita, sondern in einer anderen Edition Lisa Film, benannt nach dem Lizenzgeber. Produzent ist nämlich Karl Spieß, der den Film damals mit seiner Interkontinentalfilm produziert hatte. Das war sozusagen die Vorgängerfirma von Lisa Film. Und es ist so ein Krimi mit so Kolportage-Elementen, teilweise so ein bisschen auf wahren Motiven, aber natürlich ganz frei ausgeschmückt und mit so den typischen Mustern dieser Zeit und eben ja auch wieder in einer Edition, wo man so sagt, hätte man gar nicht gedacht, dass so ein Film nochmal so eine hochwertige Veröffentlichung bekommt. Und deswegen habe ich da immer ein besonderes Auge drauf und finde, die haben da auch dieses Jahr wieder echt tolle Arbeit gemacht. Und irgendwann so einen Rolf-Olsen-Film sollten wir uns doch hier auch mal auf die Liste schreiben.
Ja, absolut. Es ist sicherlich ein weiteres Mosaiksteinchen, ne, so in dem Bereich deutscher Unterhaltungsfilm der 60er und 70er Jahre. Und gerade auch in der Breite hatte da ja unheimlich viel in der Filmografie stehen. Also da können wir uns sicherlich gerne mal einen herauspicken. Ja, dann haben wir jetzt das Unterkapitel Label, denke ich, ganz gut abgearbeitet. Ne? Eins mit so internationalen Filmen, eins, was so jetzt ein paar deutsche Perlen rausbringt. Und dann können wir vielleicht mal zu den Sendern kommen. Da habe ich für mich so festgestellt, vor ein paar Jahren dachte ich so, mein Gott, irgendwie im Fernsehen, da ist ja irgendwie auch gar nichts mehr so los, was so Klassiker angeht. Und muss aber mir auch im Nachhinein eingestehen, dass ich das die TV-Landschaft da gar nicht so verfolgt habe. Und wenn man so ein bisschen einen Blick drauf hat, dann gibt's es sie eben doch, die Sender, die auch für den Freund von klassischen Filmen durchaus was zu bieten haben. Und da muss ich sagen, ist allen voran der Sender Arte zu nennen. Also wer hätte das so als Kind oder Jugendlicher gedacht, dass das mal zu einem Lieblingssender werden würde, wo man dann eher so bei ProSieben und Co. unterwegs war. Aber tatsächlich, Arte sendet eben regelmäßig zur Primetime, oft so sonntags und montags, wirklich interessante Filme aus den vergangenen Jahrzehnten. Und da eben einerseits so diese unverwüstlichen Klassiker, die vielleicht auch mal außerhalb von Arte noch laufen würden, aber eben auch selten oder teilweise sogar vorher noch nie gezeigte Perlen. Da gibt es dann Free-TV-Premieren von Filmen aus den 40er, 50er, 60er Jahren. Also ganz, ganz bemerkenswert. Und was mir eben besonders auch gut gefällt, das ist häufig eingedeckt in so Themenabende, ne? Wo sich dann an den Film noch eine passende Doku anschließt über einen Regisseur oder einen Darsteller. Und das in der Form hat man eben in Deutschland sonst nicht.
Ja, Ja, da kann ich mich nur anschließen, weil Arte, glaube ich, echt so absolut heraussticht. Ne? Also durch die Filmauswahl, aber auch eben durch dieses Begleitprogramm. Also das wird eben nicht nur gesendet, sondern man hat den Eindruck, das wird da so richtig kuratiert irgendwie. Und das ist eigentlich derzeit einmalig in Deutschland. Ne? Also du hast ja in den USA und auch in England sowas wie Turner Classic Movies, die ja auch manchmal so Themenabende haben und dann auch hier und da mal so eine neu produzierte Dokumentation dazu kommt. Ich glaube, es gab mal einen deutschen Ableger, der auch schon wieder eingestellt ist, aber auf jeden Fall war der nicht besonders präsent und Arte ist da eben total präsent und hat da auch immer wieder spannende Anlässe. Im letzten Jahr jetzt der Tod von Jane Birkin ist mir jetzt noch so im Kopf, wo man dann wirklich auch umfangreich Fläche freigemacht hat und relativ rasch da irgendwie auch spannende Sachen gebracht hat, aber auch immer mal wieder alle möglichen Stars, die da geehrt werden. Es gab jetzt wieder was zu Hitchcock, Clint Eastwood war Thema, Charles Bronson und man ja auch durchaus eigene Produktion hat. Also ich hatte jetzt gesehen, das ist vielleicht jetzt auch noch konkret ein Tipp, wer jetzt zeitnah hört, also im Januar 2024 gibt es Romy und Alain, die ewigen Verlobten. Das ist sozusagen auch so eine Art Original, würde man neudeutsch sagen, von 2022. Also dürfte so die zweite, dritte Ausstrahlung sein. Aber das ist eben auch eine eigenproduzierte Doku. Und da gibt es sicherlich dann auch nochmal den einen oder anderen Film dazu. Also wirklich super und sollte man immer im Auge haben.
Ja, was man auch zumindest gelegentlich immer mal im Auge haben kann, ist der Bayerische Rundfunk. Der hat nämlich, und das ist ja auch schon mal lobenswert, so einen festen Programmplatz auch, ne, für alte Schätze. Bei anderen dritten Programmen, die zeigen ja auch gelegentlich mal ältere Filme, aber da hat man nicht so den Eindruck, dass da so ein wirkliches Prinzip hintersteckt im Sinne von einer festen Programmplanung, sondern das wird dann mal irgendwo zwischengeschoben. Aber im BR gibt es eben die BR Classics und die kommen dann am Freitagabend immer so ab 22.30 Uhr, da gibt es dann immer zwei Filme im Doppelpack. Wenn man mal so ein bisschen länger das Programm verfolgt, muss man allerdings sagen, klarer Schwerpunkt für amerikanische Western. Also gut, wer da unterwegs ist, der kommt da auf jeden Fall seine Kosten. Zwischendurch auch immer mal so Italo-Western durchaus und die anderen Genres spielen da eher eine untergeordnete Rolle. Also genau, wie gesagt, speziell vielleicht für Western-Freunde sicherlich zu empfehlen und aber wie gesagt, auch durchaus zwischendurch mal andere Genres dabei. Insofern kann man da mal mit einem Auge gucken, was die da so im Programm haben.
Ja, und jetzt könnte man natürlich Sender noch ein bisschen weiter fassen und auch mal auf die großen Streamer gucken. Ich muss sagen, wenn wir jetzt in den 80ern beispielsweise unterwegs sind und wir irgendwie jetzt Arnold Schwarzenegger hergenommen, ne? Du suchst da irgendwie Filme von ihm, da wirst du natürlich schon auch bei den großen Streamern fündig oder Sylvester Stallone oder. Aber so bei Netflix, Disney Plus und Co., also wenn es jetzt wirklich so um die Zeit vor den 80ern geht, dann wird es doch schon sehr, sehr schnell dünn. Etwas anders ist es vielleicht noch bei Amazon, weil die ja auch so ein Aggregator sind, also nicht nur ihre eigene Prime-Bibliothek haben, sondern da ja auch diese Channels Paramount Plus, MGM Channel und so weiter reinlaufen. Also da hast du immer mal eine Möglichkeit, wenn du jetzt, weiß ich nicht, einen Film gucken willst, aber die Disc nicht zur Hand hast, dass du sagst, ich guck mal, ob das da verfügbar ist und hast auch eine ganz gute Chance, dass du da irgendwie was findest. Aber es gibt jetzt trotzdem nichts, was ich so herausheben würde oder wo ich sage, das wäre jetzt irgendwie vergleichbar mit dem, was wir eben zu Arte gesagt haben. Insofern ist da vielleicht auch noch so aus Sicht der Filmklassiker-Fans noch ein bisschen Nachholbedarf, finde ich.
Ja, Luft nach oben. Ist natürlich auch ein dynamischer Markt, der sich weiterentwickelt. Da muss man einfach mal schauen, was sich da noch so tut. Aber Stand jetzt würde ich da deine Einschätzung teilen, ja. Dann kommen wir mal zu Neu- und Wiederentdeckungen des Jahres. Da muss ich sagen, was so die Neuentdeckungen angeht, gab es drei, vier Filme, die ich jetzt mal so stellvertretend nennen möchte. Und da ist zum einen der Film Rififi am Karfreitag. Das ist ein britischer Gangsterfilm von 1980. mit durchaus illustren Namen, Bob Hoskins, dann Helen Mirren und vor allem Pierce Brosnan in sehr jungen Jahren, ganz interessant. Und das ist, also man, Gangsterfilme aus Großbritannien, klar, ne? Get Carter, das Original, oder auch dann die Filme von Guy Ritchie, das ist ja durchaus so ein Genre, was man auch mit Großbritannien verbindet, aber diesen konkreten Film hatte ich eben noch nicht gesehen und muss sagen, ja, total atmosphärisch, sehr schön gefilmt, also wirklich nochmal ein Film, wo man am Ende sagt, mein Gott, klasse, dass man sowas in dem Bereich nochmal neu entdecken kann, hat mir sehr gut gefallen. Und auch so ein Film, wo ich mich auch wundere, dass der ja scheinbar so sehr in der Versenkung verschwunden ist, der oder die Superschnüffler, also bei IMDb stand es so rum, bei Wikipedia so rum, vielleicht gibt es auch beide deutschen Titel, jedenfalls aus dem Jahre 1974, und das ist ein Vorläufer, ist vielleicht auch ganz interessant, wir haben ja schon mal über Lethal Weapon und in dem Zusammenhang auch über die Buddy-Action-Komödie gesprochen, haben wir gesagt, ja, das ging eigentlich so Anfang der 80er Jahre, so mit nur 48 Stunden los, und gut, wenn man vielleicht an die 70er denkt, Starsky und Hutch, so eine Fernsehserie, das wäre auch schon so ein bisschen so ein Buddy-Gespann, aber so im Kino gab es das ja auch wirklich so in dem Stil, wie man das so später in den 80ern und bis heute ja kennt, gefühlt weniger. Aber das ist für mich eigentlich dann wirklich so ein Beispiel mit James Caan und Alan Arkin. Tolle und eben auch mit vielen Außenschauplätzen gedrehte Action. Auch erstaunlich hart. Also muss für die damalige Zeit wirklich sehr, sehr deftig gewesen sein. Aber auch dazwischen wirklich lustig. Und James Caan und Alan Arkin sind ja auch beides wirklich famose Schauspieler. Also das ist wirklich ein Film, den man mal auf dem Zettel haben kann. Aber wie gesagt, leider scheinbar sehr in Vergessenheit geraten. Kann man sich eben nur wünschen, dass der vielleicht auch mal wieder durch eine Veröffentlichung auch hier in Deutschland mal wieder mehr auf ins Fokus gerät. Und ein Film, wo ich mich auch so ein bisschen durch unseren Podcast hat inspirieren lassen, als wir in der Folge Rocky über den Regisseur John G. Abelson gesprochen haben. Wenn wir geguckt, was hat er sonst noch gemacht? Klar, Karate Kid, aber eben auch ein Film mit dem Titel Rettet den Tiger. So eine Gesellschaftssatire mit Jack Lemmon. Und so Anfang der 70er Jahre gedreht, hochatmosphärisch, springt, finde ich, diesen Zeitgeist unheimlich toll rein. Und Jack Lemmon, gut, verbindet man natürlich in erster Linie auch mit seinen zahlreichen tollen Billy Wilder Zusammenarbeiten. Aber auch hier unter Regie von John G. Abelson ganz genial aufspielend, ja, mit so einem Mann in Anführungszeichen besten Jahren, dessen Leben so ein bisschen aus den Fugen gerät. Also hat mich sehr beeindruckt. Und vielleicht dann noch zum Abschluss, weil wir eben das Thema Blaxploitation hatten, in dem Bereich eine Neuentdeckung, die leider nicht in Deutschland erschienen ist, auch nicht in der Wicked Vision Kollektion. Das ist der Film Superfly, der heutzutage auch vor allem so mit dem legendären Soundtrack von Curtis Mayfield in Verbindung gebracht wird. Aber auch unabhängig davon ein toller kleiner Gangsterfilm ist, der mir auch, ja, viel Freude bereitet hat. Und dann vielleicht noch ganz kurz zwei Wiederentdeckungen, die vielleicht immer das Potenzial hätten, eines Tages mal hier eine Episode sein zu können. Eine aus Deutschland, das ist der Film Einer von uns beiden, das ist sogar das Kinofilmdebüt von Wolfgang Petersen, und das ist ein, ja, absolut hochspannender Thriller mit tollen Darstellern. Jürgen Prochnow, Klaus Schwarzkopf ist dabei, und die liefern sich da so ein Psychoduell, weil Jürgen Prochnow bei Recherchen herausfindet, dass der hoch angesehene Professor, der gespielt wird von Klaus Schwarzkopf, bei seiner eigenen, ich glaube, Doktorarbeit war es, einfach eine vorhandene amerikanische ins Deutsche übersetzt hat und sich quasi damit fremden Ruhm bekleckert, und das löst dann so eine Erpressungswelle aus, und dann machen die sich sozusagen gegenseitig das Leben zur Hölle, also unheimlich spannend, kann ich empfehlen. Und dann vielleicht auch aus dem internationalen Feld der Film Grand Prix mit James Garner, das ist ja unter der Regie von John Frankenheimer, ja, total hochwertig inszenierter Rennfahrerfilm, auch ganz toller Cast, Yves Montand ist noch dabei, viele weitere, und einfach so ein sehr edles Stück 60er Jahre Kino.
Ja, es ist so ein Film für Ästheten, ne? Ja. Also das sieht einfach unfassbar schön aus, ja, wenn man sich so ein bisschen irgendwie auch für diese Retro-Rennsport-Ästhetik begeistern können. Und es ist einfach wie so eine Zeitreise, weil das ja auch so sehr dokumentarisch anmutet. Und ja, ich glaube, wir haben es auch schon mal irgendwo auf auf so eine Liste von Filmen, die wir hier irgendwie noch vorsehen, geschrieben. Also das ist ja, natürlich auch eine Frage an euch da draußen, wenn wir jetzt irgendwie hier sprechen, verschiedenste Filme auch an dieser Stelle nochmal erwähnen. Also ist auch die Gelegenheit vielleicht zu sagen, ja genau, hier den, nehmt den doch mal oder teilt uns natürlich auch gerne mit, was sind so eure Highlights des vergangenen Jahres zu wissen. Erstens als Tipp für uns natürlich, aber auch als Tipp, was wir hier vielleicht irgendwie mal vorsehen können für eine Besprechung. Ja, also ich muss sagen, es ist auch einerseits so ein bisschen frustrierend, auf das Jahr zurückzugucken, weil man nimmt sich, finde ich, immer so unglaublich viel vor. Also das ist ja hier auch immer so ein Einstieg in eine Welt. Also ich hatte irgendwie, als wir irgendwie diese exotischen Krimis zum Thema hatten, da hatte ich auch gedacht, Mensch, dieses ganze Feld dieser Hartwig-Produktion, das würde ich eigentlich auch gerne nochmal so irgendwie die Reihe durchgucken. Dann Charles Bronson, da habe ich mich ja irgendwie durch Death Wish irgendwie komplett durchgekämpft und dachte dann aber auch, Mensch, jetzt mal so den ein oder anderen Charles Bronson-Film, den es noch so links und rechts neben dieser Reihe gibt, den wollte ich eigentlich noch gucken, bin ich alles nicht dazu gekommen. Aber wozu ich gekommen bin, ist jetzt, und das ist vielleicht auch ein bisschen Teaser auf unsere noch ausstehende Folge, Der Mann mit der Todeskralle, habe ich jetzt wirklich in einer schönen Kinoaufführung gesehen, dazu dann in der entsprechenden Besprechung mehr, aber es hat mich auch so ein bisschen in so einen Strudel von so Kampfsport- und Martial-Arts-Filmen gebracht. Hab mich dann dabei erwischt, dass ich auch irgendwie in die 80er Jahre abgebogen bin, wo es ja auch, sag ich mal, nach dieser Bruce Lee-Welle, die es dann gab und die ja auch kuriose Früchte trug mit irgendwie ähnlich klingenden und ähnlich aussehenden Schauspielern. In den 80er Jahren war es ja eher dann so Jean-Claude Van Damme und Co., die da so ein bisschen in die Fußstapfen getreten sind. Und ja, da gab es ja auch nochmal so eine ganze Welle von Filmen, ne? Also Karate Tiger, Bloodsport und so. Also auch diese reißerischen Titel, die sicherlich viele Filmfreunde kennen und ja, die auch einfach immer wieder Spaß machen. Natürlich auch simple Filme, aber Filme, die man sich gut immer mal wieder so angucken kann. Und irgendwie bin ich da jetzt in so ein bisschen lose Reihe reingeraten.
Ja, ist ja auch wieder so eine Brücke schlagen, weil auch interessanterweise sieht man auch wieder die Bandbreite von Arte, denn auch zu Jean-Claude Van Damme gab es jetzt jüngst eine neu produzierte Doku und das hat mich eben auch nochmal veranlasst, mir dann einen oder anderen Film anzuschauen, den ich noch nicht kannte, unter anderem Bloodsport und genau, das ist ja dann gewisserweise so ein Transport der Kung-Fu-Welle in die 80er, wie du schon gesagt hast, ja. Apropos Kino, vielleicht ganz kurz so ein Blick auf das gegenwärtige Kinogeschehen, soweit es hier vielleicht richtig am Platz ist, aber da muss ich sagen, war für mich so das Jahr der Action-Franchises, ja, jetzt wenn wir jetzt mal vom absoluten Mainstream-Film Oppenheimer und Co. jetzt mal weggehen, weil was hatten wir da alles, ne? Mission Impossible, Dead Reckoning, John Wick Kapitel 4, ne? Die Action-Franchise mit Keanu Reeves, Fast and Furious 10, Equalizer 3, Denzel Washington auch nochmal. Und die Expendables haben es auch nochmal versucht mit dem vierten Teil. Also da war so, actiontechnisch war einiges dabei. Da vielleicht aus meiner Sicht hervorzuheben, der Mission Impossible-Beitrag, der mir wieder sehr, sehr gut gefallen hat, eben durch diese wirklich real inszenierte Action, eben frei von übertriebener CGI-Effekt. Fact-Hascherei, was man wieder Negativbeispiel bei Expendables 4 ganz, ganz schlimm hatte, kann man vielleicht an der Stelle auch mal sagen. Und was vielleicht jedoch ein bisschen interessanter ist, weil wir auch letztes Jahr über den Tod auf dem Nil gesprochen haben und da gab es jetzt erstaunlicherweise nach, ich glaube, anderthalb Jahre nach Tod auf dem Nil schon wieder den nächsten Paro-Kinofilm, was glaube ich ein bisschen daran lag, dass Tod auf dem Nil so ein bisschen der Corona-Schleife ja auch war, aber trotzdem ging sehr, sehr schnell von der Produktion her und man hat da den Film A Hunting in Venice auf die Leinwand gebracht. Diesmal keine Neuverfilmung von so einem dem breiten Publikum schon bekannten Stoff. Das war ja bisher auch so eines der Probleme, was wir ausgemacht hatten an den Filmen. Das hat natürlich dann den Vorteil gehabt, ich habe ihn dann auch im Kino tatsächlich gesehen, dass man diese Vergleiche eben nicht so zieht. Es gab auch mit Venedig einen wirklich sehr atmosphärischen Schauplatz. Also da wurde dann auch wirklich vor Ort gedreht. Also es gab dann nicht nur so CGI, wie das beim Tour of the Nil dann entsprechend war. Es war so ein bisschen, der kam ja auch so zur Halloween-Zeit ins Kino. Damit hat man auch so ein bisschen gespielt. Das hat dann für mich so ein bisschen dazu geführt, dass so, ja, so der ein oder andere Gruseleffekt vielleicht etwas dick aufgetragen war. Aber im Summe war es jetzt aus meiner Sicht noch der gelungenste der bisherigen Poirot-Filme. Also das vielleicht nur als kurzer Überblick über das Kinojahr
2023. Da fällt mir jetzt gerade noch was ein, was vielleicht auch an diese Stelle so Jahresrückblick passt, weil du jetzt gerade gesagt hast, da hatte sich bei Poirot was entwickelt nach unserer Besprechung. Und das wäre vielleicht, sind wir jetzt vorher gar nicht drauf gekommen, aber das wäre vielleicht auch noch mal so am Jahresende ein gutes Element, dass man noch ein bisschen guckt, bei was hat sich noch mal Neues entwickelt bei den Filmen, die wir schon besprochen haben. Und da fallen mir nämlich noch zwei Dinge ein. Das eine war, dass wir Diabolik besprochen haben. Und ich weiß gar nicht, ob das dieses Jahr war oder schon vorher, aber da waren wir, glaube ich, noch bei dem Status, dass diese italienische Neuverfilmung, die es da gab, noch keine deutsche Fassung hatte. Da habe ich jetzt gesehen, mittlerweile gibt es zwei neue Filme, also auch schon einen zweiten Teil. Und beide haben auch eine deutsche Fassung. Und die deutsche Fassung kommt, glaube ich, jetzt auch erstmalig bei PlayOn Pictures raus. Und dann die vielleicht noch größere Nachricht und vielleicht auch, sage ich mal, für viele Stammhörer, die zu uns gestoßen sind über das große Kino der 60er Jahre, interessant ist, bei unserer Dr. Mabuse-Besprechung haben wir am Ende gesagt, dass es ja irgendwann mal die Ankündigung gab, dass ein neuer Mabuse-Film gemacht werden soll, damals von Red Pack, und wir gesagt haben, Still ruht der See. Mittlerweile gibt es nicht von Red Pack, aber eine bestätigte Meldung, dass es also die große zeitgemäße Mabuse-Neuinterpretation geben soll und man ganz aktuell in der Drehbuchentwicklung ist. Also da kam mal wieder was und vielleicht gibt es dann einfach irgendwann wieder die Gelegenheit, dann auch einen Mabuse-Film herauszupicken und bei der Gelegenheit auch ein bisschen über den neuen zu sprechen. Also das könnte auch spannend werden. Und ansonsten ist mir noch aufgefallen, wo du jetzt Mission Impossible gesagt hast, dass du wahrscheinlich ein bisschen Mitschuld trägst, dass ich nicht so viel zu anderen Filmen gekommen bin, weil du mir ja nahegelegt hast, dass also die Mission Impossible-Reihe gerade im Vergleich zu Bond doch auch ein Kinoerlebnis ist. Kann ich auch insofern bestätigen, dass ich diesen neuen Film natürlich auch gesehen habe, was auch wirklich ein Erlebnis war bei bestem Dolby Surround. Und vorher hatte ich mir dann den Vorsatz genommen, mich dann nochmal up-to-date zu bringen und habe also die ganze Mission Impossible-Reihe nochmal durchgesehen, was manchmal auch ein bisschen schwierig ist. Also ich hatte seinen Grund, dass ich eigentlich mal bei dem zweiten Teil ausgestiegen bin, aber du hattest auch gesagt, die Qualität nimmt da eher zu. Das hat man ja nicht so oft in der Reihe. Und da habe ich mich dann wirklich nochmal durchgearbeitet, um eben für die neuen Filme gewappnet zu sein. Und nächstes Jahr gibt es ja vom letzten Part den zweiten Teil. Also das große Finale steht uns noch bevor.
Wobei ich da jetzt letztens gehört habe, ich glaube, das verschiebt sich jetzt im Zuge dieser
des Streiks?
Des Streiks, genau, in Hollywood.
Ich dachte, das ist komplett fertig produziert und der Datum steht. Also wir werden es sehen. Wenn es dann soweit ist, könnte man natürlich auch drüber nachdenken, ob man dann den ersten Teil mal bespricht, weil der ist auch mittlerweile, oder im nächsten Jahr ist er dann 28 Jahre alt. Also vielleicht nehmen wir uns auch den ein oder anderen Film aus den 90er Jahren im nächsten Jahr mal vor. Also das wäre auch eine Idee. Wie gesagt, bringt euch da auch ein, liebe Hörer, was eure Wünsche betrifft. Und Wünsche ist vielleicht das Stichwort zum Schluss. Das machen wir jetzt noch als letztes. Wir haben jetzt drüber gesprochen, so was gab es so, was hat uns gefallen. Und zu guter Letzt, was wünschen wir uns fürs nächste Jahr?
Ja, da gibt es immer auch so ein paar Titel, die schon länger man so auf der Liste hat, wo man denkt, mein Gott, also die entweder gab es die sogar noch gar nicht so einzeln auf DVD oder auf Blu-ray oder vor Urzeiten und in einer nicht adäquaten Fassung, wo man denkt, mein Gott, und das wird auch mal jetzt in der Zeit, jetzt das mal wirklich endlich richtig rauszubringen. Und da ist auch so ein Titel, über den wir auch immer schon mal gesprochen haben, der Film Lange Beine, Lange Finger mit Senta Berger und Joachim Fuchsberger. Mit der Regie Alfred Vogel, vielleicht so eine Art deutsche Antwort auf diese Charade, auf diesen Charade-Film mit Cary Grant und Audrey Hepburn und alles, was da so gefolgt ist in Hollywood. Also eine romantische Krimikomödie. Und die ist vor Urzeiten mal auf DVD, aber auch nicht wirklich adäquat veröffentlicht worden. Ich glaube auch falsches Bildformat und etc. pp. Und ist aber jetzt jüngst mit Fördermitteln restauriert worden, was ja dann vielleicht zu Hoffnung oder Hoffnung machen kann, dass da doch noch was kommt.
Ne? Würde ich mal sagen. Also ich glaube, das ist jetzt eine einsatzfertige Filmfassung, die da vorliegt. Und ja, da dürfte dann früher oder später was kommen. Also ich denke mal, das hängt dann eher noch daran, wo und wie es kommt. Aber zumindest ist eine große Hürde schon mal übersprungen, nämlich das Material wäre erstmal fertig. Ne? Wobei beim Mörderspiel, dem Film von Helmut Ashley, den wir hier oft schon lobend erwähnt haben, der ist auch schon etwas länger durch die Filmförderung. Und da warten wir aber noch auf die Blu-ray. Da gibt es aber zumindest eine DVD bei Lange Beine, Lange Finger. Nicht so wirklich. Ich glaube, irgendwo war mal eine sehr schlechte Fassung in so einer Senta Berger Box. Da sollte genau, man aber ja. Eher, sollte man eher die Finger von lassen. Genau.
Ja, und dann noch ein Film, Vier gegen die Bank, und zwar das Original von 1976 von Wolfgang Petersen. Der hat ja dann 40 Jahre später, kurz vor seinem Tod, nochmal ein Remake gedreht, aber ich spreche hier von dem Original. Und das ist auch wieder so ein Beispiel, das glaube ich mal in so einer Wolfgang Petersen Gesamtbox mit erschienen, aber außerhalb noch gar nicht. Und das ist ja auch so ein TV-Klassiker, ne, mit bekannten Namen wie Harald Leibniz, Walter Kohut, auch so eine sehr nette Gaunerkomödie. Lief irgendwann auch nochmal im Fernsehen, aber so auf DVD und Blu-ray einzeln eben noch gar nicht. Und dann auch nochmal Thema Blaxploitation und zu der Wicked Vision Kollektion zurück. Da gab es eben als ersten Teil der Reihe den Film Slaughter, den habe ich glaube ich auch schon mal erwähnt, so eine Mischung aus Chef und James Bond, total unterhaltsam. Und da gibt es auch eine Fortsetzung, nämlich Slaughter's Big Rip-Off, und die wartet aber noch auf eine Veröffentlichung. Da würde ich natürlich mir wünschen, dass sie vielleicht in dieser Black Cinema Collection dann auch nochmal Eingang findet.
Ja, was ich noch auf der Liste habe, auch schon länger, ist der Film Der Preis, The Price in Englisch, in Deutschland auch teilweise bekannt unter dem Alternativtitel Kein Lorbeer für den Mörder, ist von 1963 richtig gut besetzt, nämlich mit Paul Newman und Elke Sommer. Das ist ein Agentenfilm, so ein bisschen in ja, bester Hitchcock-Manier. Und nach wie vor komplett ohne Berücksichtigung im ganzen DVD-Zeitalter, also bei so einem prominenten Hollywood-Film, doch eine Überraschung. Keine DVD, keine Blu-ray, Fernsehausstrahlung im Übrigen meines Wissens auch schon wieder Jahre her. Also da denke ich mir, wenn der Film es doch irgendwie nicht zu einer Veröffentlichung schafft, welcher denn dann? Aber es gibt dann immer so Phänomene. Und zu guter Letzt ist mir noch aufgefallen, nächstes Jahr ist theoretisch das große Derrick-Jubiläum, ist jetzt eher ein Fernsehthema, aber 50 Jahre Derrick, und es ist ja schon die erfolgreichste deutsche Krimiserie, wenn dann konkurriert es irgendwie von der Folgenanzahl und den Auslandsverkäufen mit Alarm für Cobra 11, aber ich glaube, das ist für uns eher nicht so Thema. Ja, und das ist natürlich ein bisschen ein schwieriges Thema, denn seitdem man ja mit Horst Tapperts Vergangenheit so ein bisschen kritisch umgeht und da auch kritisch drauf schaut, auch zu Recht, weil es so ein bisschen ungewiss ist. Man hat irgendwann nach seinem Tod Akten gefunden, die irgendwas über eine Zugehörigkeit zur Waffen-SS darlegen, aber man weiß natürlich nicht so richtig, außer dieser Notiz, was hat da wirklich stattgefunden, und man kann ihn dazu nicht mehr befragen. Und völlig abseits davon ist halt natürlich so ein bisschen die Frage, stellt man jetzt diese ganze Produktion mit all den Beteiligten, die es dabei gibt, und das ist ja eigentlich so ein Stell-Dich-Ein auch von tollen Schauspielern, die wir aus dem Kino der 60er Jahre kennen, die dann auch in diesen Krimiserien immer auftauchen. Und faktisch ist es ein bisschen so, dass das ZDF diese Serie im Giftschrank hat. Man sieht nichts mehr von Derrick. Sie werten das über DVD und irgendwie YouTube irgendwie so ein bisschen aus. Aber man merkt es dann nicht so richtig. Und auf Anfrage ist auch von dem Giftschrank nicht die Rede, sondern sagen einfach, boah, das ist derzeit nichts geplant. Aber man merkt doch gerade im Vergleich zum Kommissar sehr, sehr deutlich, dass im Prinzip seit Jahren da gar nichts mehr passiert. Und ich fände es sehr, sehr schade, wenn so dieses Derrick-Jubiläum so komplett untergehen würde im nächsten Jahr. Und im Zweifel müssen wir uns dafür was einfallen lassen oder so. Schauen wir mal.
Ja, genau. Hattest du, glaube ich, auch schon mal den Film Perak irgendwie, glaube ich, mal ins Spiel gebracht. Können wir ja vielleicht auch in dem Zuge, dann sagt man, komm, sprich mal über Perak und dem nimmt man das Derrick-Jubiläum noch mit und schlägt dann zwei Fliegen mit einer Klappe.
Ja, gut, dann würde ich sagen, sind wir für heute am Ende angekommen. Ich glaube, es ist jetzt durch unsere Verschiebung und das Einschieben der heutigen Folge noch so ein bisschen offen, ob wir in diesem Jahr noch was liefern oder dann im nächsten. Wir haben ja gesagt, das nächste Mal geht es um den Mann mit der Todeskralle, aber ich vermute fast, vor dem Mann mit der Todeskralle kommt noch der Mann mit dem Weihnachtsschlitten. Und ich sag mal, mindestens vorsorglich würde ich jetzt unseren Hörern schon mal eine schöne Weihnachtszeit und einen guten Rutsch wünschen. Zumindest für die, die jetzt zeitnah hören. Es ist natürlich auch so, manche greifen sich das vielleicht irgendwann viel, viel später auch nochmal raus, um hier bei uns reinzuhören. Völlig klar, aber für die, die direkt hören, erstmal die allerbesten Wünsche. Wenn wir uns in diesem Jahr nicht mehr hören, sicher ist, beim nächsten Mal hören wir uns mit Bruce Lee.
Genau, dem Mann mit der Todeskralle, Enter the Dragon, und ansonsten schließe ich mich natürlich den Wünschen an. Frohe Weihnachten, guten Rutsch und ja, vielen Dank für eure Treue in diesem Jahr.
Tschüss.
Tschüss.